Herzlich willkommen zum Küchenradio. Nach längerer Zeit mal wieder. Die Ausgabe Nummer 393. Philipp Banse ist hier. Und wir haben heute ein Update. Eine zweite Folge Update wäre vielleicht ein bisschen zu wenig, aber eine Fortsetzung eines Themas, was wir vor schon längerer Zeit jetzt eigentlich, Jens, von was? Drei Jahre ist es ja. Wahnsinn. Vor 3 Jahren gemacht haben, nämlich damals hieß das Schifffahrt. Und wir haben gedacht, da haben wir schon einiges beackert, aber noch nicht alles. Und deswegen ganz herzlich willkommen, Jens Ahlers im Küchenradio.
Ja, gut wieder hier zu sein.
Ich will nicht sagen, du hast dich selber eingeladen, aber du hast es nochmal angestoßen, eine Fortsetzung zu machen. Warum?
Weil ich den Enthusiasmus der Hörer so gut fand, die mir bis vor ein paar Wochen immer noch Fragen geschickt haben und Spaß gemacht hat es auch. Und alle, die zugehört haben, haben immer gutes Feedback gegeben und ich bin immer positiv überrascht, wenn Leute, die eigentlich so ein Thema, was weit über den Horizont hinausreicht, wo die meisten Leute nicht unbedingt hingucken, wenn das so einen Enthusiasmus auslöst und so großes Interesse auslöst, das finde ich ja nicht gut.
Ich habe es gesagt, wir haben die erste Folge gemacht, da packen wir auch einen Link in die Shownotes, könnt ihr euch auch anhören, da haben wir viele Fragen beantwortet und behandelt, die wir jetzt heute nicht nochmal aufgreifen. Trotzdem musst du dich nochmal kurz vorstellen, was du machst, so mal in ein paar Sätzen, damit die Leute, die das jetzt hier zum ersten Mal hören, wissen, wer ihnen da im Ohr spricht.
Ja, in die Schifffahrt bin ich gekommen 1985, das macht mich jetzt schon über ein halbes Jahrhundert alt sozusagen.
Aber sag mal, was du heute machst. Also du bezeichnest dich als Schifffahrtsberater?
Ja, oder sagen wir mal Projektentwickler für verschiedene Kunden, Reedereien, die entweder schon bestehen und ihre Dienstleistungen vermarkten wollen oder Reedereien, die es noch gar nicht gibt und die Hilfe brauchen beim Aufbau ihrer Infrastruktur, ihrer Flotten. Viele Dinge muss man nicht neu erfinden, die kann man günstiger einkaufen, wenn jemanden kennt, der die Infrastruktur sozusagen schon vorliegen hat, die Kontakte vorliegen hat. Das ist eigentlich mein Geschäft, Geschäftsentwicklung für Schifffahrtsunternehmen.
Das können sich Außenseiter so schwer vorstellen. Also klar, man kann immer schlecht Namen nennen von Kindern, die noch nicht geboren sind, aber gib doch mal ein Beispiel, was das so für Projekte sind, die du da berätst.
Ja gut, es gibt eigentlich zwei große Bereiche. Der eine ist Schifffahrtsdienstleistungen, das heißt, das sind Unternehmen, die von der Bemannung von Schiffen über technische Bereederung von Schiffen bis zu Versicherung und Neubau, Überwachung, Schiffsdesign, alles machen. Die wollen natürlich an Kunden rankommen, um diese Dienstleistungen zu verkaufen, an den Mann zu bringen. Ja, dafür braucht man ein Netzwerk, das bringe ich mit.
Also bahnst du Geschäfte an, stellst genau. Verbindungen her.
Genau, Geschäftsanbahnung, aber das hört nicht auf in dem Moment, wo jemand auf der gestrichelten Linie unterschrieben hat, dass über die gesamte Laufzeit des Geschäfts muss man hilfreich und beratend und natürlich auch für im Sinne der Expansion weiterhin dabei bleiben.
Und das machst du als quasi selbstständiger Berater?
Genau.
Genau. Und das heißt, die kommen dann zu dir und sagen, pass mal auf, Jens, wir wollen hier unsere Flotte vergrößern oder wir haben hier die neue Dienstleistung XYZ, gibt's dafür einen Markt, kannst du uns da helfen?
Mhm. Ah ja. Ja, gut, das Outsourcing, also an Dienstleister gibt es in der Schifffahrt schon seit 50, 60 Jahren. Also ist eigentlich ein recht bekannter Markt, aber dadurch, dass so viele neue Innovationen dort stattfinden, Technologie macht keinen Halt, verändert sich der Markt natürlich auch ziemlich stark.
Das war der eine Aspekt, den du angesprochen hast?
Der andere ist, es gibt natürlich sozusagen Novizen, die noch gar nicht in der Schifffahrt sind, die aber meinen, einen Trend zu erkennen, wenn sie in ganz bestimmte Tonnage-Segmente jetzt investieren würden, ob Gebrauchtschiffe oder neue Schiffe. dann könnten sie daraus ein profitables Geschäft machen. Das entsprechende Segment erstmal zu identifizieren, wo sollen wir rein investieren, das ist eigentlich genauso wie in den Immobilien. Man kann ja auch nicht einfach so blanko überall rein investieren. Man guckt sich das ja genau an, was man eigentlich machen will, ob Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser, Fabrikhallen oder was auch immer. Das ist in der Schifffahrt genauso. Ob es nun Containerschiffe oder Massengutfrachter oder irgendwelche Offshore-Schiffe sind, die laufen alle in verschiedenen Zyklen, Marktzyklen, die zu erkennen und dann vielleicht auch in komplett neue Marktsegmente, die man noch überhaupt nicht hat, zu erkennen. Da steige ich dann, sag ich mal, beratend mit ein, helfe teilweise auch beim Einsammeln von Geld. Das sind jetzt keine deutschen KG-Geschäfte, sondern das sind dann institutionelle Investoren, die vielleicht dabei mitmachen wollen, und helfe dann letztendlich beim Flottenaufbau, Einkauf und Aufbau.
Der Schiffe auch.
Ja, genau.
Und was sind das für, um mal so ein Gefühl zu kriegen, was sind so Segmente, wo du jetzt sagen würdest, da steckt noch ein bisschen Potenzial drin, das gibt es vielleicht noch nicht so lange oder?
Ja, für umsonst gebe ich die Information natürlich nicht weiter, aber also vor 2-3 Jahren war die Massengutfahrt in großer Krise.
Was ist Massengut nochmal?
Massengut ist Kohle, Eisenerz,
Getreide,
alles, was sozusagen Schüttgut ist.
Nicht in Containern.
Was nicht in Containern ist und was nicht flüssig ist. Was also als Trockengut ins Schiff geschüttet wird.
Und das galt geladen. Ein bisschen als Oldschool, oder wie?
Nee, das galt nicht als Oldschool. Da war eine Situation, wo es zu viele Schiffe und zu wenig Ladung gab. Oder die Ladung war mehr oder minder so, wie man sie erwarten würde. Aber die Leute hatten Schiffe gebaut, als gäbe es als gäbe es die morgen nicht mehr. Und dann haben sie natürlich zu viel gebaut. Und das hat zu einer Marktdepression geführt, sehr stark, zu der größten Marktdepression, die wir jemals gesehen haben. Und das war natürlich eine Gelegenheit für, sag mal, die sogenannten Bottomfeeder, dort einzusteigen und zu sagen, da kriegen wir jetzt ein Schiff, das.
Was ist Bottomfeeder?
Ein Bottomfeeder ist einer, der, sag ich so, wenn das Fass leer ist, dann steigt er ein.
Ah, okay.
Wenn die anderen wie die Desperados rumlaufen, versuchen, ihre Schiffe zu verkaufen, dann steigt der ein. In Deutschland nennt man das auch öfter Vultures, nicht? Die dann, die Geier, die dann sozusagen schon kreisen. Letztendlich ist das nur das Erkennen von Marktwerten. Leute würden ja auch lieber ein schönes Haus billig kaufen, als ein schönes Haus teuer kaufen. Das ist kein großer Unterschied. Und solche Marktmöglichkeiten zu erkennen und dann auszunutzen und vor allen Dingen schnell auszunutzen, denn man ist ja nicht der Einzige, der das sieht.
Und in was investiert man dann? Einzelne Schiffe oder kaufen die Firmen oder?
Kann beides sein. Also meistens sind es in solchen Fällen einzelne Schiffe oder Flotten, nicht unbedingt Aktien in Gesellschaften, die womöglich kurz vorm Bankrott stehen. Meistens ist es praktisch der Einkauf des physischen Schiffes oder der physischen Flotte. Die müssen natürlich inspiziert werden. Man muss die möglichen Schäden an diesen Schiffen, die dadurch entstanden sind, dass die Leute kein Geld dafür hatten, sie instand zu halten, erkennen. Das muss alles analysiert werden, ausgerechnet werden. Was wird uns das kosten? Macht die Investition dann immer noch Sinn? Und so setzt man ein neues, lebensfähiges Unternehmen in die Welt.
Und du hast eben schon angefangen, kurz nochmal so ein kleiner biografischer Ablauf. Wie bist du da jetzt hingekommen zu deiner Beratertätigkeit?
Ja, so ein bisschen wie nicht die Jungfrau zum Kind, aber das entwickelt sich alles so über die Jahre. Ursprünglich aus der Linienschifffahrt gekommen, also Containerfahrt, und dann viel auch in der Maklerei gemacht, also An- und Verkauf von Schiffen. Und dann sozusagen die Seite gewechselt ins, was wir Ship Management, also Bereederung nennen, wo man sich um die Bemannung von Schiffen, also das sozusagen maritime, die Seeleute kümmert, die technische Betreuung von Schiffen, die Versicherung von Schiffen und so weiter und so fort. Alles, die ganze Dienstleistung. Und das habe ich für viele Jahre gemacht, operativ auch. Ja, irgendwann kommt man dann auf den Gedanken, dass man vielleicht nochmal einen Schritt weiter geht oder was Neues anfängt. Und das habe ich vor inzwischen 10 Jahren getan.
Und der Vollständigkeit muss man sagen, ich habe auch nochmal nachgeguckt, du bist immer noch Honorarkonsul, Deutscher?
Ja, das, da, gut, das, das ist nicht viel in meinem Zeitbudget. Mhm. Das ist ein, ist eigentlich nett, wenn man im Ausland sitzt und ich bin jetzt schon seit 1988 im Ausland, also 30 Jahre.
Bermuda.
Ja, Bermuda, ja, erst später gab's Hongkong und, so, und, ja, und England und was nicht alles. Es ist eigentlich immer recht schön, der den Kontakt nach Deutschland nicht über die, nicht nur über die eigene Familie zu halten, sondern irgendwie so an sein eigenes Land auch was zurückgeben zu können, wenn man gar nicht da ist. Und ich, das ist eigentlich in so einem, an so einem kleinen Ort wie Bermuda mehr so wie Kulturattaché. Also man organisiert Konzerte oder macht Sachen, die, sagen wir mal, deutsche Sprache oder deutsche Industrie, deutsche Kultur, was auch immer, Leuten, die nicht Deutsche sind, näher bringt. Egal, wo man das tut. Ich mache das zufälligerweise auf einer kleinen Insel mitten im Atlantik. Das kann man auch im größeren Rahmen machen. Wenn man Honorarkonsul in Nevada ist für Deutschland, dann hat man dort 40.000 Deutsche sitzen, die natürlich auch ihre Pässe erneuern wollen. Ich habe in Bermuda nur ungefähr 250 Deutsche sitzen.
Und da hast du auch so einen Stempel in der Schublade, wo du
dann. Ich habe nicht nur einen Stempel, ich kann den ganzen Pass elektronisch machen und dann kommt er irgendwann mal aus von der Bundesdruckerei zurückgeschickt.
Aber zu dir dann direkt und du händigst dann aus.
Ja, das läuft über mein übergeordnetes Konsulat, das sitzt in New York, das Generalkonsulat. Der Honorarkonsul macht im Prinzip genau das Gleiche, was ein, sag ich mal, vollständig in Deutschland als vom Außenministerium angestellter Konsul macht. Wir machen es nur mehr oder minder für frei.
Kriegst du eine Aufwandsentschädigung?
Nee, nicht. Ja, es gibt Tarife für gewisse Dienstleistungen. Ja. Davon kann ich auch nicht leben. Darum geht es auch gar nicht. Es geht da nicht darum. Das Honorarkonsulsystem besteht aus 396 deutschen Honorarkonsulen, die überall in der Welt sitzen. Das spart dem deutschen Steuerzahler enorm viel Geld, dass wir nicht Rente irgendwann beziehen und Gehalt wollen vorher und all solche Sachen. Wir machen das im Prinzip so für die höhere Ehre. Ich finde es eigentlich sehr schön, weil man dadurch Leute kennenlernt, die man sonst nie kennengelernt hätte, neue Kontakte macht und Kontakte machen ist halt mehr oder minder mein Geschäft.
Da haben wir in der ersten Folge auch schon ein bisschen ausführlicher drüber geredet, wie man das wird und so, das könnt ihr da nochmal nachhören. Wir haben uns hier aufgeschrieben als ersten Punkt so diese Frage und das finde ich natürlich auch naheliegend, dass wir mal so ein bisschen auf die aktuellen Entwicklungen gucken. Da ist viel die Rede von einem Handelskrieg, weil die USA speziell, aber auch China sich gegenseitig wieder Zölle aufbrummen für immer mehr Waren, die bisher, glaube ich, zollfrei waren oder zumindest sehr niedrige. Sehr geringe Zölle hatten und jetzt gerade diese Woche hat USA da wieder nachgelegt und hohe Zölle auf sehr, sehr viel Waren verhängt. Das heißt, wer aus China Waren in die USA importieren will, bestimmte, muss eben sehr hohe Zölle zahlen und umgekehrt geht das auch so. Wie ist denn so dein Blick darauf? Ist das ein Handelskrieg?
Ja, das ist natürlich ein großes Wort. Ja. Geschossen wird ja nicht. Es wird sozusagen mit Zahlen geschossen. Man könnte auch sagen, dass wie auch immer man sich, was auch immer man über den derzeitigen Präsidenten der USA denkt, dass es vielleicht gar nicht mal unklug ist, von Seiten der USA den Chinesen zu zeigen, hier eure Copycats, also das Stehlen von Intellectual Copyrights, das muss aufhören. Dumping Policies, wo sozusagen Waren verkauft werden unter Einstandspreis, sowas muss aufhören. Das gilt auch nicht unter den Regeln der World Trade Organization. Ihr müsst Zugang zu euren Märkten genauso schaffen, wie wir sie den chinesischen Unternehmen gegeben haben. Passiert nicht in vielen Bereichen. Da sind dann so Sachen, wo eine ausländische Firma in China ankommt und sozusagen ihre ganzen Patente und alles, was sie sozusagen halt an intangible Intellectual Copyright haben, das müssen sie mit auf den Tisch legen, sozusagen. Technologietransfer muss gleich vorneweg gemacht werden. Das sind so Sachen, die.
Ach, wenn sie in China was machen wollen.
Dann müssen sie sozusagen ihre Geschäftsgeheimnisse gleich offenlegen, ja. Das sind die Kritikpunkte, die die USA meines Erachtens Trump oder nicht Trump, völlig rechtens vorbringt. Das haben sie mehrfach versucht über die World Trade Organization in Genf und sind damit nicht sehr weit gekommen. Da war dann immer so eine, sag ich mal, Verschleppungstaktik der Chinesen, die man beobachten konnte. Und ja gut, der derzeitige Präsident hatte genug und hat jetzt aus Gründen der nationalen Sicherheit in Bereichen, in denen er ohne den Kongress, also das Repräsentantenhaus als auch den Senat zu konsultieren, Zölle eingeführt. Das kann er über ein präsidentiales Dekret tun, wenn er meint, feststellen lassen, dass es eine Sache ist, die die nationale Sicherheit der USA angeht. Inwiefern Aluminiumrollen und Autos und was nicht alles nun irgendwelche nationalen Sicherheitsbedürfnisse schädigt, das wollen wir mal beiseite lassen. Das ist vielleicht auch nicht ganz so sauber festgestellt worden. Aber der Grund für diese Aktion ist halt, den Zugang zu den chinesischen Märkten so herzustellen, dass es endlich mal ein fairer Handel ist.
So, jetzt gibt es diese Zölle oder einen Großteil der Zölle gibt es schon. Wie spürt ihr das denn in der Schifffahrt?
Ja, das war eigentlich der Grund, warum ich die Frage aufgebracht habe, weil viele Leute mich fragen, sag mal, ist das nicht schlecht für euch? Also, wenn die Preise.
Das heißt immer, wenn die Zölle weg sind, dann lebt der Handel. Ist jetzt schon so, glaube ich, 90% des Welthandels sind über See, über Containerschiffe, Seeweg mehr oder weniger.
Nicht nur Containerschiffe, alle.
Ne, Welthandel ist so. Und es wächst so 2-3% im Jahr, irgendwie sowas in der Richtung, glaube ich. Also je weniger Zölle, so ist zumindest die eine Lesart, desto mehr Handel gibt es, desto mehr prosperiert die Schifffahrt. Jetzt gibt es Zölle, was einige vielleicht daran hindert, Handel zu treiben und lieber regional zu produzieren oder bestimmte Güter gar nicht auszuführen oder einzuführen, wo dann wieder keine Schiffe gebraucht werden. Ist das denn schlecht für euch?
Also im Prinzip ist das, eine zollfreie Welt würde auf alle Fälle den Handel befördern. Da ist gar kein Zweifel dran. Das muss man jetzt nicht nur großartig akademisch feststellen oder verifizieren. Das Kuriose ist, dass verschiedene Zölle auf verschiedene Waren, ganz verschiedene und teilweise auch bizarre Resultate hervorrufen kann. Jetzt erstmal prinzipiell ist natürlich die Einführung von 10- oder 25-prozentigen Zöllen, die also ein Gut 10 oder 25% teurer im Importland werden lassen. Ja gut, wenn man ein Handy oder ein Mobilephone ist kein gutes Beispiel, weil diese Märkte noch nicht angegriffen worden sind. Aber wenn es darum geht, wenn man vorher eine große Rolle Stahl für $1,000 gekauft hat und die kostet plötzlich $1,250, das macht natürlich einen Riesenunterschied. Die kuriose Sache ist eigentlich die, dass sobald die Amerikaner Importzölle eingeführt hatten, haben die Chinesen natürlich auf eine Reihe von Waren mit Gegenstrafzöllen reagiert. Und eine dieser Waren sind Sojabohnen oder das Mehl, was man durch das Mahlen von Sojabohnen herstellt. Auf diese Sojabohnen oder das Sojabohnenmehl haben die Chinesen einen 25-prozentigen Zoll eingeführt. Da denkt man, warum schießen die sich denn selbst in den Fuß? Die wollen ja das Sojabohnenmehl haben, damit sie damit ihre Schweine füttern können, um den stark anwachsenden Schweinefleischkonsum in China sozusagen untermauern zu können. Das hat zu einer kuriosen Situation geführt, dass trotz erhöhter Preise, denn amerikanische Sojabohnen kosten nun in China importiert 25% mehr. Das führt dazu, dass die amerikanische Sojabohne in China zu teuer ist. Die Chinesen gehen hin und aufgrund ihres eigenen Tarifs umgehen sie nun die amerikanischen Sojabohnen, die sie nicht mehr importieren wollen, weil sie nämlich die Staaten in den USA treffen wollen, wo Präsident Trump besonders große Unterstützung hatte in den letzten Wahlen. Sie wollten also diese Farmer treffen. Jetzt gehen sie hin und kaufen ihre Sojabohnen in verstärktem Maß aus Brasilien. So, das erste Brasilien ist ein großer Exporter, Produzent und Exporter von Sojabohnen. Die haben jetzt praktisch in die Kerbe hauen können und sagen, wir verkaufen mehr Sojabohnen nach China. Der Weg von Brasilien nach China ist länger als der Weg aus dem US-Golf, New Orleans und tiefer im Hinterland nach China. Das heißt also, man muss die Sojabohnen, die gleiche Anzahl von Sojabohnen, das gleiche Volumen von Sojabohnen über eine größere Distanz verschiffen. Das heißt, das absorbiert mehr von den gleichartigen Schiffen. Dauert länger, deshalb werden mehr Schiffe gebraucht, um das gleiche Volumen zu verschiffen. Die Brasilianer haben aber nicht genug Sojabohnen, nachdem sie nun sehr viel davon nach China exportiert haben. So importieren sie jetzt Sojabohnen billig nach Preisverfall aus den USA.
Weil die ihre Sojabohnen nicht mehr loswerden.
Die werden ihre Sojabohnen zumindest nicht mehr nach China los und müssen jetzt einen neuen Markt finden. Jetzt importieren, das, wie man früher sagte, Kohlen nach Newcastle oder ins Ruhrgebiet. Jetzt gehen Sojabohnen nach Brasilien, um dort sozusagen den inländischen Bedarf zu decken. Das ist also ein völlig neuer Markt, also für die Schifffahrt. Da fahren jetzt plötzlich Schiffe mit Sojabohnen von USA nach Brasilien. Das gab es vorher nicht.
Und verkaufen die denn die US-Bohnen weiter nach China oder verkaufen die ihre eigenen Brasilien-Bohnen weiter?
Ob man US-Bohnen von brasilianischen Bohnen unterscheiden kann, ob man die vermischen kann, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich nicht so der Experte, spielt aber gar keine Rolle, denn die Volumina, sie kommen aus den USA, die gab es vorher nicht, nach Brasilien. Der Trade von USA, der Handel von Sojabohnen von USA nach Europa ist auch angestiegen, weil die Europäer sich jetzt billiger in den USA bedienen können, weil die US-Farmer ihre Sojabohnen schnell loswerden wollen, weil sie auch noch eine tolle Ernte hatten. Das produziert also jetzt einen vergrößerten Markt von Brasilien nach China, einen vollkommen neuen Markt von USA nach Brasilien und einen vergrößerten Markt von USA nach Europa. Für Schifffahrt ist das toll.
Ja, aber Markt im Sinne von transportierten Sojabohnen, nicht ja, verzehrte oder verbrauchte Sojabohnen. Der ist ja mehr oder weniger konstant.
Die Bohne, die Zahl von Bohnen oder die Tonnage ist die Tonnenanzahl ist die gleiche, aber die Tonnenmeilen, über die diese die
zurücklegen sozusagen,
die Bohne wandern, zurücklegen muss, ist stark vergrößert und das absorbiert mehr Schiffe und befördert damit natürlich die Marktentwicklung oder Ratenentwicklung in der Massengutfahrt.
Aber so gesehen, wir reden nachher noch ein bisschen über Klima und Innovation etc., aber das ist ja dann fürs Klima eher schlecht eigentlich, ne? Zölle, wenn du es so siehst.
Fürs Klima, also die Schiffe, die dort fahren, gab es vorher auch schon. Die hätten sonst woanders eingesetzt worden, aber vielleicht nicht zu ganz so großen Raten. Mhm. Die stehen nicht irgendwo still und verbrauchen kein Öl. Die verbrauchen es in anderen Gebieten, also im anderen Handel. Es ist nur so, wenn ein neuer Markt entsteht, also wenn der Markt sozusagen wächst, absorbiert das mehr Tonnage, weil man natürlich nicht so schnell Schiffe herstellen kann.
Und was, also die Sojabohnen ist so ein Beispiel, was sind denn noch so, sagen wir mal, Phänomene, die man von außen betrachtet, vielleicht nicht so erkennt, Zölle ausmachen, bewirken?
Also die Massengutfahrt profitiert von Zöllen, weil sie sozusagen neue Handelswege sich dadurch erschließen. Und auch deshalb, weil die Weltbevölkerung wächst und damit die Agri-Produkte müssen bewegt werden und brauchen mehr Schiffsraum. Von daher ist so die Massengutfahrt von Zöllen positiv oder gar nicht betroffen. Ja. Also wie ich das eben beschrieben habe, gibt es diese bizarren Situationen. Andere Situationen gibt es jetzt in der Tankerfahrt, wo womöglich ein Zoll von auf US-LNG, also Flüssigerdgas, zu interessanten Verzerrungen in der Verschiffung von Flüssigerdgas führen kann.
Erklär mal.
Ja gut, wenn jetzt die USA sind durch die Shale Production, also Fracking, sind sie zu einem der größten, von gestern auf heute sozusagen, zu einem der größten Exporteure von Flüssiggas Flüssig-Erdgas.
Also indem sie quasi mit Chemikalien und Druck und anderen Flüssigkeiten Gas aus Gesteinsschichten holen, das vorher unzugänglich war.
Genau. Und was ich über Fracking denke oder was du darüber denkst, wollen wir jetzt mal beiseite lassen.
Aber das
lassen.
Ist ein Boom, der
Ein irrer Boom. Das hat die USA zu einem Öl- und Gasexportland werden lassen über Nacht. Vorher waren sie Nettimporteure, jetzt wird mehr exportiert. Sie sind sozusagen zum größten Erdölproduzenten geworden. Mit 11 Millionen Barrel pro Tag sind die genauso groß wie Saudi-Arabien und Russland. Das ist in den letzten 4 Jahren passiert. Das muss man sich mal überlegen. Eine irre Größenordnung. So, wenn die Verträge, die abgeschlossen wurden für den langfristigen Verkauf von Flüssigerdgas aus den USA zum Beispiel nach China, wollen wir jetzt mal sehen, ob die so eingehalten werden und ob sich die Chinesen sozusagen wieder selbst in den Fuß schießen und das sehr günstig zu erwerbende US-LNG teurer machen durch Handelstarife. Wenn sie das tun, muss dieses LNG von woanders herkommen. Dann müsste das vielleicht mehr aus Katar, Mittelost, nach China kommen oder mehr von Australien nach China kommen und dann würde das womöglich dem LNG-Schifffahrtssektor schaden, weil der Weg von den USA nach China länger ist als der von Australien und auch wahrscheinlich der von Katar nach China.
Apropos China, die waren ja in den letzten Jahrzehnten, weiß ich nicht, aber zumindest in den letzten 10 Jahren in Afrika sehr, sehr aktiv, haben sehr viel gebaut, sehr viel investiert zu, sagen wir mal, dubiosen Bedingungen teilweise, haben nicht gefragt, was quasi für wen sie da bauen, haben Kredite vergeben und das, sagen wir mal, nicht an die Bedingungen geknüpft, die westliche Organisationen an solche Kredite geknüpft hätten etc. Wie habt ihr denn diesen chinesischen, manche sagen Invasion, aber sagen wir mal so, diese chinesischen Investitionen und das chinesische Engagement in Afrika erlebt und wie verändert sich das?
Ja, der afrikanische Kontinent ist weiterhin ein im Gesamtrahmen der Weltwirtschaft meiner Meinung nach ein ausgebeuteter Kontinent, weil die Entwicklung von Industrien, die über die Ausbeutung von Bodenschätzen, Mineralien und anderen Bodenschätzen hinausführt, eigentlich nicht schnell genug stattfindet, um Armut und Korruption und bessere Verteilung des Reichtums, den dieser Kontinent hat, zu sichern. Was die Chinesen in Afrika machen, ist eigentlich keine neue Geschichte. Das haben die Europäer und dann die Amerikaner hinterher auch gemacht. Da jodelte auch keiner hinterher, ob das nun alles so moralisch richtig oder falsch ist. Heutzutage finden wir das schneller raus durch Medien und bessere Berichterstattung. Die Chinesen haben sich natürlich auf die Flagge geschrieben, dass sie Wirtschaftsimperialismus betreiben wollen. Das nennen die nicht so, das nennen die One Belt, One Road, die Initiative, die Xi Jinping, der chinesische Präsident, vor 8, 9 Jahren in die Welt gesetzt hat. Da ist Afrika mit integriert. Da werden durch neu gegründete chinesische Entwicklungsbanken Kredite vergeben zu Konditionen, die man vielleicht als Führer eines Landes nicht unbedingt annehmen sollte.
Ja, viel wird auch in Rohstoffen bezahlt, in Öl bezahlt, genau. Und so. Ne?
Auf der anderen Seite muss man sehen, dass viel der Infrastrukturentwicklungen, die in Afrika stattfinden, ansonsten überhaupt nicht stattfinden würden. Also zweischneidige Sache. Der Afrika-Handel wächst, aber wie du völlig richtig gesagt hast, ist immer noch ein ausgebeuteter Kontinent. Sie exportieren Rohmaterialien und dann importieren verarbeitet.
Fertiggüter. Seht ihr da, merkt man da schon irgendwie so ein, sagen wir mal, seismische Veränderung, die dann demnächst vielleicht anstehen? Also es gab so Berichte, BBC habe ich das irgendwie gehört, dass da, naja, manche Regierungen in Afrika jetzt auch kritischer werden und höhere Anforderungen an die Chinesen stellen und die Chinesen aber keine Lust mehr haben. Und also, dass sich da vielleicht so ein bisschen so ein atmosphärischer Wandel abzieht.
Das findet, glaube ich, immer dann statt, wenn irgendwo ein Regierungswechsel in Afrika stattfindet. Also
Äthiopien oder sowas. Ja. Aber das spürt ihr jetzt noch nicht, dass das da wie eine fundamentale Wende wäre. Oder so.
Also vielleicht ist die Nadel bewegt sich da nicht weit genug, um das sichtbar zu machen.
Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wenn, also momentan erleben wir immer mehr Zölle. Du hast gesagt, das ist nicht nur per se schädlich für eure Geschäft, für die Schifffahrt. Da gibt es komische Effekte. Aber es steht ja doch bei vielen die Frage im Raum, weil ja nicht nur die USA über höhere Zölle diskutieren, sondern ja auch andere Staaten. Der Brexit steht vielleicht bevor, etc. Ob wir uns am Ende, sag mal, der Globalisierung befinden, insofern als die Globalisierung ja maßgeblich dadurch gekennzeichnet war, dass Zölle wegfallen oder gesenkt wurden und dass so mit der Handel belebt wurde und alles ein bisschen durchlässiger wurde und so. Wie ist da dein Blick drauf? Steht da ein Ende bevor?
Ich glaube nicht, dass Globalisierung von Sonntag auf Montag zu Ende geht, aber ich würde sagen, was wir erleben, auch heute schon, auch ohne Zölle, ist ein Trend zur Regionalisierung. Man kann das sehr gut sehen in Unternehmen, die vor vielleicht 15 Jahren sich entschieden haben, Outsourcing nach China zu machen und gesagt, das ist so schön billige Arbeit, da kriegen wir alles billig produziert, importieren dann das nach, sagen wir mal, nach Deutschland. Da haben viele rausgefunden, dass billig nicht unbedingt besser ist, und zwar nicht nur in Sachen Warenqualität, sondern in Sachen organisatorischer Schwierigkeiten.
Reibungsverluste sind enorm zum Teil.
Und die Profitabilität dieses Outsourcings über ganze Kontinente, Aufbau von Supply Chains, die im Grunde viel zu lang waren, womöglich für gewisse Produkte, Risiken beinhaltet, die man vor 15 Jahren nicht sah. Und dann muss man nicht weit gucken, dann guckt man halt in seine Nachbarschaft. Wenn man sieht, wie deutsche Industrie sich immer wieder und immer neu aufstellt, die benutzen das Hinterland von sag mal, von Tschechien, Polen, die ganze EU, die ganze östliche EU in großem Rahmen bis zur Einführung der Sanktionen auch Russland. Das macht natürlich, was die Distanz angeht, die Infrastruktur, die ganze Logistik wesentlich einfacher. Man zahlt, man lässt sich dann auch nicht so leicht vorwerfen, dass man irgendwelche Ausbeuterlöhne an seine Arbeiter in den Produktionsstätten zahlt, integriert das Unternehmen in Deutschland mit dem im Ausland angesiedelten Unternehmen wesentlich besser und holt auch in vielen Bereichen Wertschöpfung nach Deutschland zurück. Ja. Und Deutschland ist jetzt nur eines der Beispiele.
Ein Beispiel.
Und
plus auf der anderen Seite machen ja Länder wie China, da sind doch die Löhne gestiegen, das ist alles nicht mehr so günstig. Die Chinesen haben recht hohe Ansprüche an die Investitionen, die da gemacht werden, da wollen sie sehr viel wissen, haben mittlerweile eigene Industrien aufgebaut, die sie peppeln wollen und nicht mehr so auf Ausländer angewiesen sein wollen. Ist das nur so eine Momentaufnahme, dass es ein bisschen wieder zurückgeht auf eine Regionalisierung oder?
Also ich glaube, es ist ein Faktor. Es ist nicht Globalisierung endet und Regionalisierung übernimmt das alles.
Das wäre zu einfach.
Auch wenn wir nach China gucken, müssen wir vorsichtig sein. Die Produktion, die da angesiedelt worden ist, hört auch nicht von heute nach morgen auf morgen auf. Auch wenn die Löhne dort inzwischen drastisch angezogen sind, hat China eine Wertschöpfungstiefe erreicht mit Technologien, die wesentlich höher sind als die von vor 10 oder 15 Jahren. Jetzt zu sagen, wir geben das alles auf oder zu erwarten, dass vielleicht Unternehmen nicht mehr in China investieren, jetzt schieben sie das alles nach Vietnam oder nach Indonesien, das ist ein bisschen leichter gesagt als getan. All diese Faktoren sind möglich, aber China ist inzwischen zu einem so großen Faktor in der Versorgung der Welt geworden, dass das Umkoppeln nicht so schnell funktionieren kann. Und meines Erachtens, dadurch, dass sich die Produkttiefe auch komplett verändert, wird China weiterhin ein riesiger Faktor bleiben. Und natürlich auch, sie sind ja schon in Purchasing Power Terms, sind sie schon jetzt die größte Wirtschaft der Welt. In absoluten Zahlen erreichen sie das ungefähr in 4-5 Jahren und werden dann die USA überholen und haben sich ja jetzt auch auf die Flagge geschrieben, ganz spezifische Industrien, Elektronik, Pharmazeutik,
Maschinenbau
stärker voranzutreiben, um von diesem Made in China Plastic Products und Cheapo wegzukommen.
Ich meine, gerade im Autobau setzen sie sehr auf Elektronik, haben auch eigene Innovationen. Wie ist denn das in der Schifffahrt? Also gibt's da für die Schifffahrt, sag mal, Impulse aus China, elektrische Schiffe?
Keine Ahnung. China ist schon jetzt das größte Schiffbauland der Welt, aber nicht in allen Bereichen.
Was bauen die?
Die Chinesen bauen eigentlich alle Arten von Schiffen. Man muss, was die Qualitätsüberwachung angeht, mehr Geld in China investieren bei einem Neubauprojekt als in Korea oder in Japan. Da ist kein Zweifel dran. Aber das ist nicht mehr so, dass man große Abstriche machen muss, wenn man in China bei einer sehr anständigen Werft bestellt. Innovation passiert da genauso, wie sie an der Meyer-Papenburg-Werft passiert oder in Japan oder in Korea. Du hast jetzt batteriebetriebene Schiffe angesprochen. Das ist natürlich, Batterietechnologie entwickelt sich weltweit und wird irgendwann auch in der Schifffahrt ankommen.
Aber noch ist es da nicht.
Es gibt Einsatz von Batterien, Hydrogen Batteries, ja, das sind Fuel Cells,
ja,
in der Schifffahrt bereits jetzt, und zwar unter Wasser. Die deutsche Marine setzt auf ihren U-Booten der Klasse 220 schon seit 15 Jahren oder 10 Jahren Fuel Cells, Hydrogen Fuel Cells.
Also Wasserstoffbetankt, genau, betriebene,
genau,
Schiffe.
Kreuzfahrtgesellschaft Royal Caribbean Cruise hat sich dafür entschieden, ihre Schiffe, ihre Neubauten, die sie bei Meyer in Turku in Finnland bauen, Wasserstoffzellen fertig zu machen. Die bauen dann noch nicht die Wasserstoffzellen ein, aber wenn sie das mal wollen, um den Hotelbetrieb, Licht, Kochen, Wärme, Air Conditioning und so weiter zu betreiben an Bord ihrer Schiffe, dann sind sie dafür gewappnet.
Was ist denn der Vorzug davon? Also ich nehme an, es ist noch relativ teuer, wahrscheinlich einzubauen und zu betreiben. Aber was ist der Nachteil noch? Ist die Versorgung mit Wasserstoff nicht überall gewährleistet?
Gut, also eine Wasserstoffzelle muss man natürlich auch nicht ständig nachtanken. Mhm. Aber teuer ist es allemal noch pro Kilowattstunde, ja, eine Wasserstoffzelle einzusetzen anstatt von Öl, ja, oder Gas. Ja. Nicht? Also Liquid Gas, da kommen wir auch noch gleich zu. Ne? Wo wir im Augenblick stehen, ist so eine Zusammenführung mehrerer Schifffahrtswege oder Straßen oder Entwicklungswege, sag ich mal. Wir wollen von dem Verbrauch von sehr dreckigem Treibstoff, das sogenannte Heavy Fuel Oil oder HFO, wegkommen. Wir wollen eine Schifffahrtsindustrie bauen, die wesentlich sauberer ist. Wenn wir sagen, wir wollen das, da musste auch mal der Gesetzgeber kräftig schubsen sozusagen ein Regularienwerk, neue Gesetze einführen, um das auch zu bewerkstelligen und die Leute, beispielsweise die Räder dazu zu zwingen, entweder sauberes Öl zu verbrennen oder ganz neue Treibstoffe einzusetzen.
Aber das ist ja so ein internationales Geschäft. Also viel internationaler geht es ja eigentlich nicht. Welcher Gesetzgeber kann denn da vorschreiben, welches Öl verbrannt wird und welches nicht?
Gut, wir haben ja zum Glück noch, trotz aller Unkenrufe über die UN, haben wir noch so wunderbare Organisationen wie die International Maritime Organization, IMO. Die sitzt in London. Die hat praktisch genauso viele Mitglieder wie
die UNO.
Und die haben einen Konsens zwischen diesen Mitgliedern hergestellt, die der dazu geführt hat, dass vor einiger Zeit beschlossen wurde, dass ab dem 1. Januar 2020, also in weniger als zwei Jahren, in einem Vierteljahren, kann nur noch auf Schiffen auf Schiffen ein sauberer Treibstoff benutzt werden, außer wenn man gewisse technische Einrichtungen hat, die es erlauben, den dreckigen Treibstoff zu säubern.
Und was heißt sauber in dem Fall?
So, ja, nun müssen wir mal differenzieren. Ah. Erstmal muss man verstehen, was wir heute in Schiffen verbrennen, das kann man eigentlich nur mit so einer Art Teer vergleichen. Das ist kein Treibstoff, den man so schön flüssig in einen Eimer füllen kann oder in einen großen Tank und dann sofort benutzen kann. Der ist so dickflüssig, dass wir den vorher anheizen müssen, damit der überhaupt richtig flüssig ist und in der Maschine, die dafür ausgelegt ist, verbrannt werden kann. Diese Treibstoffe, dieses sozusagen Schweröl, enthält allerlei sehr unangenehme Inhalte. Schwefeldioxid ist einer davon, sehr hoch.
Umweltbundesamt sagt 3500 Mal mehr als im städtischen Verkehr bei Autos üblich, die das ja auch überschreiten. Aber das ist schon eine andere.
Haben wir aber auch mehr Autos als Schiffe.
Ja,
da muss man mit solchen Sachen muss man
ein bisschen sein.
Ich will auch jetzt keinen hier mit großen Prozenten totschlagen. Schwefeldioxid, Stickoxide, Kohlendioxid, das sind alles Teile, die wir eher verringern wollen. Die können wir nicht komplett vermeiden im Augenblick, aber verringern können wir sie. Und die Schifffahrt muss daran teilnehmen.
Und nur noch auch da eine Zahl noch, die fand ich auch noch, das Umweltbundesamt sagt, Anteil der Schifffahrt am globalen CO2-Ausstoß 2,% So, also das kann das sein? Macht das Sinn?
Ja, also diese oder, Prozente machen eigentlich recht wenig Sinn. Ich setze da immer so eine Art, wie nennt man das auf Deutsch, Moral Imperative, also einen ethischen Ansatz, den wir eigentlich, wenn wir wissen, wie wir es tun können und wir können es uns erlauben, dann sollten wir es sofort tun.
Okay, das auf jeden Fall, also nur um mal so eine Vorstellung, weil ich frage mich dann immer, wie groß ist denn der Anteil dieses Transportmittels jetzt gerade an dem globalen Klimaproblem? Sind es 50, 60 oder?
Für mich ist viel wichtiger, praktisch über 90% der Schiffe in der Welt fahren auf Heavy Fuel Oil, Schweröl. Wir wissen, dass wir das besser machen können. Jetzt haben wir ein Gesetz, das uns dazu zwingt.
Und das ist aber insofern auch ganz interessant, weil das ja dann so eine Branche wäre, die das ganz gut, sagen wir mal, beispielhaft verdeutlicht, welchen Einfluss, sagen wir mal, regulatorisch gesetzliche Vorschriften haben können. Weil wenn es die nicht gäbe, gäbe es quasi keine Incentive außer die eigene Moral und das schlechte
Gewissen. Dann fällt mein ethischer Imperativ unter den Tisch. Wir haben die Gesetze, das stößt hat schon in der Vergangenheit immer wieder Innovation angestoßen. Ab dem 1. Januar 2020 müssen wir Treibstoffe benutzen, die weniger Schwefeldioxid, weniger Schwefeldioxid enthalten. Sogenannte SOx, S-O-X. Nun kommen wir mal wieder zu den, sagen wir mal, bizarren Auswirkungen von Regularienwerk. Ein Schiff, das mit einem sogenannten mit einer Abgassäuberungsanlage, auf Englisch nennt man das Scrubber, also sozusagen Abgasschrubber, ausgestattet ist, darf auch nach 2020, nach der Deadline 1. Januar, weiterhin Heavy, also Schweröl verbrennen. Die kuriose Sache ist, dass das Schweröl, wenn es verbrannt wird, entsteht eine Emission. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf das Schwefeldioxid. Die wird dann mit einem Schrubber ausgerüsteten Schiff im Schornstein mit einer sozusagen einer SOx-Dusche wird das Schwefeldioxid herausgewaschen. Das Waschwasser, was Seewasser ist, das muss also in den Schornstein gepumpt werden, regnet dann auf die Abgase. Die werden dann, so sollte man sich das vorstellen, als, sag ich mal, normal denkender Mensch, in einen Tank gepumpt. Dort werden sie gelagert, bis man sie an Land entsorgen kann, wie sich das gehört. Leider sind die sogenannten Open-Loop-Scrubber, also die einen offenen Loop haben.
Schornstein
oder so. Die haben das ist also ein offenes System. Oben wird reingerechnet und unten läuft's raus. Wie in der Dusche.
Okay, also die pumpen das Wasser oben rein, nehmen das Gift aus dem Abgas und lassen es einfach wieder ins Meer laufen.
Vorher war es nicht im Meer, es wird aber jetzt ins Meer gepumpt.
Ja gut, aber das Wasser war ja im Meer.
Schwefeldioxid. Und zwar ungefähr für jede Tonne Schweröl ungefähr 3% von jeder Tonne Schweröl
ist
Schwefeldioxid. Das wird rausgewaschen, manchmal auch mehr, es kann auch 4,5% sein. Es kommt immer auf den Gehalt des Schwefeldioxids im Heavy Fuel Oil, im Schweröl an. Es ist also wirklich meines Erachtens eine skandalöse Sache, dass wir nun Schwefeldioxid aus den Emissionen, Luftemissionen herauswaschen, weil das gut aussieht und sich auch statistisch wieder schön darstellen lässt. Aber dann pumpen wir das ins Meer, wo es ja, gut, wenn du jetzt mit einem Scrubber-Salesman Verkäufer dich unterhalten würdest, ist das vollkommen harmlos, nicht? Ich habe auch mal gesagt, die Vaping-Cigarettes,
E-Zigaretten.
E-Zigaretten, die sind ja auch vollkommen harmlos, klar. Ja, das finden wir jetzt raus, dass sie nicht harmlos sind. Das konnte man aber auch vorher schon sehen, vor allen Dingen, wenn man die an Kinder gibt oder Heranwachsende. Gut, jetzt pumpen wir diesen Cocktail ins Meer. Der enthält Schwefelsäure, sollte eigentlich nicht ins Meer geleitet werden, Kohlenwasserstoffe und allerlei Schwermetalle. Schwermetalle sollte man auch nicht mehr. Sie gehen nämlich in die Nahrungskette. Fische oder das ganze maritime Leben leidet darunter. Jetzt wollen wir das mal statt Statistiken wollen wir mal angucken. Ein VLCC, Very Large Crude Carrier, ein Großtanker, der 300.000 Tonnen Öl transportieren kann, das dann irgendwann mal raffiniert wird. Der verbraucht pro Tag, je nachdem wie schnell er fährt, sagen wir mal um die 100 Tonnen, 80 bis 100 Tonnen Schweröl als Treibstoff. 3% von 100 Tonnen sind 3 Tonnen.
Ja.
Das sind 3% von 100 Tonnen sind 3 Tonnen von diesem Giftcocktail.
Und nicht verdünnt, sondern das ist was...
Ohne Wasser sind es schon 3 Tonnen. Wenn es davon... Ab 2020 werden diese Schiffe ausgeliefert. Die werden jetzt im Augenblick gerade neu gebaut mit diesen sogenannten Open Loop Scrubbers.
Ach so, weil das war jetzt meine Frage gewesen. Ich dachte, das wäre vielleicht so ein, weil die Frage ist ja, wieso entsteht das? Und dann dachte ich, es ist vielleicht besonders einfach, das mit der bestehenden Infrastruktur zu machen, aber die müssen dafür auch schon umgebaut werden.
Die werden eingebaut in der Neubauphase.
Und was spreche dagegen, einen Tank da einzubauen und das aufzubauen?
Ist wesentlich teurer und ist nicht vorgeschrieben. Die Regulierung, das Regularienwerk der IMO, der International Maritime Organization, beschreibt das nicht vor. Man kann einen Scrubber einbauen. Jetzt gehen schon gewisse Länder hin, unter anderem auch zu begrenzten Umfang Deutschland und sagen, ihr könnt auf alle Fälle in unseren Küstengewässern, territorialen Gewässern, eure Scrubber nicht einsetzen, da müsst ihr Leichtöl oder Öl verbrauchen, was wesentlich weniger von diesen schädlichen Stoffen drin hat. In Kalifornien, wo sie immer sehr sensibel sind, was ja auch gut ist, hat schon gesagt, selbst wenn du einen Scrubber hast, du musst Leichtöl fahren. Wir werden das womöglich sogar dafür sorgen, dass du gar kein Heavy Fuel, also kein Schweröl an Land an Bord haben darfst. Also entwickelt sich so eine sehr komplizierte legale Lage. Meines Erachtens ist das Einleiten dieser Schadstoffe ins Meer eine bizarre Konsequenz eines Gesetzes, was nicht ganz durchdacht worden ist.
Aber da waren doch Lobbyisten bestimmt auch am Einsatz.
Mit am Werk. Ja. Wir müssen jetzt aber auch sehen, das ist nicht alles ganz so schlimm, wie ich es beschreibe, weil meines Erachtens nämlich die Produktion von leichteren Ölen mit weniger Schadstoffen an Land, also in Raffinerien, sehr stark anwachsen wird und vielleicht die in 5 oder 6 Jahren gar nicht mehr genug Schweröl für die Schifffahrt zur Verfügung steht, um durch irgendwelche Schrubber gefüttert zu werden. Da wollen wir mal sehen. Was ich jetzt beschreibe, ist wieder mal so eine Übergangsphase in der Schifffahrt. Eine andere, sehr viel positivere Entwicklung ist eigentlich die Entdeckung des Flüssiggases, Flüssigerdgas als Treibstoff. Der hat nämlich kaum Schwefeldioxid, kaum Stickoxid, 30% weniger CO2, also Kohlendioxid, und vor allen Dingen die Partikel. Wenn man so ein Diesel hinterm Diesellaster herfährt, weiß man manchmal, findet man raus, was Partikel sind, die sehr schädlich sind für die Lunge und Asthma erzeugen können. Das gibt's beim LNG überhaupt nicht. Die Abgase von LNG sind also sehr sauber. Deshalb halte ich den Einsatz von LNG, zumal zu einem Zeitpunkt, wo LNG plötzlich überall in der Welt auftaucht und ein riesiger Markt, ein viel größerer Markt ist als noch vor 10 Jahren und weiter enorm wächst, für sehr sinnvoll. Die Zahl von mit LNG angetriebenen Schiffen ist noch sehr klein. Das sind so Fähren und hier und da auch mal neu gebauter großer Tanker. Das fängt jetzt an. Jetzt fangen auch die großen Containerschiffe an, das einzusetzen. Wir sind also an so einer Art Tipping Point angekommen, wo die Infrastruktur auf den Schiffen völlig einfach einzubauen ist, also im Neubaubereich, nicht im Nachbau, sondern im Neubau, in der Neubauphase. Wir müssen jetzt nur an Land dafür sorgen, dass wir auch in den Häfen die Zulieferung von Flüssiggas an die Schiffe bewerkstelligen können. Das ist eine Infrastrukturfrage. Das dauert eine Weile.
Und ist es denn dieser LNG-Auftrieb getrieben von diesen Gesetzen, von den Vorschriften? Ja, oder kommt das auch aus einer anderen Ecke?
Meines Erachtens ist ein visionärer Reeder heute der sagt, anstatt irgendwelche Zwischenlösungen mit Schrubbern einzusetzen, entscheide ich jetzt mit meinem Board of Directors hier, mit meinem Vorstand und all meinen Experten, dass wir unsere zukünftige Neubauflotte, wenn wir also Flottenerneuerung betreiben wollen, mit Schiffen, wir bauen eine Flotte auf, der mit Schiffen ausgerüstet ist, die mit auf LNG fahren können. Das halte ich für die visionärste und realistischste Möglichkeit im gleichen Atemzug. Der Reeder, der sich traut, vielleicht wie zum Beispiel Kreuzfahrtgesellschaften auch schon mal diese Wasserstoffkomponente mit einzubauen oder sich darauf vorzubereiten, ist sogar noch visionärer. Zwischen Cuxhaven und Buxtehude fährt seit vor 6 Wochen wird da ein neuer Zug eingesetzt, der über 100 Kilometer mit Distanz, ich glaube, das ist die Distanz zwischen Cuxhaven und Buxtehude, ich bin noch nicht so oft gefahren, mit Wasserstoff fährt, also Wasserstoffzellen. Wenn wir den Zug antreiben können damit und natürlich an einem und am anderen Ende den dann auch warten können, dann können wir das auch mit größeren Einheiten wie Schiffen irgendwann
bewerben. Ja, aber das ist doch aber auch so ein Henne-Ei-Problem. Also die machen doch keinen Wasserstoff, wenn sie den Wasserstoff an ihrem Zielhafen nicht tanken können.
Ja, genau. Das ist auch mit LNG im Augenblick noch die...
Und was treibt da, was löst dieses Henne-Ei-Problem? Sind es Häfen, die da vorangehen wollen? Oder
es gibt gewisse Tonnagetypen, die sich dafür leichter eignen. Zum Beispiel die französische Reederei CMA, CGM, baut riesige Containerschiffe mit 22.000 Containern an Bord. Die betreiben sie dann mit LNG. Die Entscheidung ist relativ einfach gefallen, insofern, dass sie sagten, okay, diese Schiffe, wir wissen ganz genau, wo die hin und her fahren, auf welchen Routen und in den Häfen, die sie anlaufen, sowohl im Ladehafen als auch im letzten Ausladehafen und in allen Häfen in der Kette, werden wir sicherstellen können, dass wir da LNG laden können. Die brauchen das eigentlich nur einmal in Rotterdam für eine ganze Rundreise. Das sollte ausreichen. Und in Rotterdam ist LNG reichlich vorhanden. Da kann man die Infrastruktur an Land bewerkstelligen. Mit einem kleinen Frachter, von dem der Eigner heute nicht weiß, wo der in 2 Monaten ist oder wo der überhaupt entlangfahren wird, der ist natürlich, oder in afrikanischen Häfen, südamerikanischen Häfen, sind solche Sachen nicht so leicht zu bewerkstelligen. Aber sowas wächst. wenn man sich die Übergangsphase von Segel auf Kohle auf Schweröl mal anguckt und wie schnell das ging, von Segel auf Kohle dauerte noch 50, 60 Jahre. Von Kohle auf Schweröl dauerte nur 20 Jahre. Ich glaube, dass das Umsteigen von Schweröl auf LNG womöglich nur 5 bis 10 Jahre dauert, bis der richtige Tipping Point erreicht ist. Und dann wird LNG die Brücke zur Wasserstoffwirtschaft in der Schifffahrt herstellen.
Also du sagst, Wasserstoff ist sozusagen das, worauf es hinausläuft. Wie ist das mit so Segelkonzepten?
Die spielen eine Rolle, aber nicht als sozusagen
Primärantrieb.
Ja. Die können auch schon heute, was auch immer man in seiner Hauptmaschine verbrennt, kann man heute auch schon sehr innovative Segellösungen an Bord anbringen. Das wird das kann nach Nachrechnung der Experten zu Einsparungen von 20 bis 30% der Treibstoffe führen.
Und sind das so Exoten noch, die das machen? Oder ist das so ein Ding, wo man sieht, so Schiffe, die neu gebaut werden, an einer bestimmten Größenordnung, haben jetzt Segel?
Also es gibt Exoten sind natürlich Pioniere in gewisser Hinsicht immer. Kurioserweise ist die Segeltechnologie auch im modernen Schiffsantrieb schon ein relativ alter Hut. Da gab es mal in den 20er Jahren einen Herrn Flettner, der hat einen sogenannten Flettner-Rotor an Bord eines Schiffes angebracht, um damit den Magnus-Effekt auszunutzen. Das ist eine Röhre, die steht aufrecht an Deck und innen drin ist so eine Art Yin- und Yang-Welle.
Ja.
Da kommt der Wind rein und das Ding dreht sich.
Aber die Röhre steht senkrecht, ist geschlossen, ein Zylinder?
Oben sie offen.
Oben offen und unten auch?
Nee, die hat und hat so einen Seiteneinlass für den Wind.
Ah, okay. Ja? Und der zieht so. Von unten nach oben oder von oben nach unten? Von unten nach oben?
Nee, ja gut, frag mich mal nicht so viel über den Magnus-Effekt. Aber der Magnus-Effekt ist am besten zu beschreiben, wenn ein Fußballspieler einen Eckstoß hat.
Ja.
Wie kriegt er das hin, dass der Ball direkt ins Tor fliegen kann über so eine Kurve?
Ja.
Das ist der Magnus-Effekt. Dem gibt er einen gewissen Schnitt und der Ball folgt dieser.
Der dreht sich so ins
Tor. So der Flettner-Rotor in den 20er Jahren nutzt den gleichen Magnus-Effekt aus. Das haben inzwischen unter anderem deutsche Räder, norwegische Räder an Bord von Schiffen, Roro-Schiffen angebracht und experimentieren nicht nur damit.
Also Roro heißt Autofähren, wo man raucht,
Roll on, Roll off.
Genau. Ne?
Da ist es besonders einfach zu bewerkstelligen. Man kann das auch an Bord
fahren. Weil die so viel Platz haben? Oder?
Ja, weil die große Deckflächen haben und da ist nicht viel im Weg. Auf Containerschiffen ist das schwieriger, wenn Kran, die Kräne herben und solche Sachen. Das ist eine meines Erachtens sehr leicht zu installierende Technologie.
Ach, die kommt jetzt wieder quasi.
Die ist der Herr Flettner, der musste leider ableben, ohne den Ruhm dafür zu ernten. Jetzt kommt das,
aber letztlich ist das Windkraft an Bord.
Ja, genau. Es sind aber eine andere Form von Segeln.
Ja.
Die japanischen Erfinder haben schon sozusagen richtig nach Segeln aussehende Technologie hergestellt, damit wird auch experimentiert. Da muss man nur sehen, dass das auch wirklich funktioniert, weil diese Dinger riesig groß sind.
Wie heißt das Ding? Flettner-Rotor.
Flettner ist Flettner.
Flettner-Rotor.
Flettner-Rotor.
Rotor, ich guck mal gerade hier, ob man davon ein Foto noch zeigen kann. Verstehe.
Also
ja, das kann ich noch verlinken, das verlinke ich mal in der Wikipedia, da ist das ganz gut dargestellt. Ein Antrieb des E-Ship 1 wird durch Flettner-Rotor.
Das ist auch ein deutscher Räder, der das.
Das sind aber ganz schöne Türme, die da draufstehen, ne?
Ja, aber die sind nicht sehr besonders, die sind nicht besonders schwer. Man muss natürlich seine Ingenieurstudie auch machen, um das Ding richtig am richtigen Ort aufzustellen.
Ach so, jetzt verstehe ich das. Vortrieb am Schiff. Ach, letztlich ist das. So wie ich das hier sehe, dreht sich dann, verstehe ich das richtig, dass sich die äußere Röhre dreht? Oder ist das einfach so ein ein Rohr und dadurch, dass
da ist
der
ein
Wind
Schlitz, ist ein Schlitz drin und das rotiert. Ja?
Okay, weil hier steht es nämlich auch noch so, dass das Rohr selber auch noch ja. so einen Segelvortrieb ja. gibt, sozusagen, dass vor dem Segel ein Unterdruck entsteht und genau. so wie beim Fliegen genau. ne, wird es dann nach vorne gezogen. Ah, okay, verstehe. Also das ist auch tatsächlich so ein Segelprinzip.
Aber es gab es seit den 20er Jahren. Ist erstaunlich. Also das ist eine 100 Jahre alte Technologie, die jetzt zum Einsatz kommt.
Ah ja, interessant. Okay, das verlinken wir mal in den Shownotes. Das könnt ihr euch dann da angucken. Dann versteht ihr auch da, worum es geht. Und okay, also und Elektrik ist dann im Sinne von Wasserstoffantrieb, Fuel Cells sozusagen.
Meines Erachtens kommt das in den nächsten paar Jahren erstmal in der Kreuzfahrt auf und wird auch jetzt schon, kann auch jetzt schon eingesetzt werden. Und wenn die Kosten für Wasserstoffzellen aufgrund von größeren Produktionszahlen erschwinglicher wird, dann überlegen sich das auch Räder in anderen Sektoren.
Du hast ja am Anfang ein bisschen erzählt, dass es ja auch durchaus, sagen wir mal, Investoren gibt, die neue Phänomene, neue Investitionsmöglichkeiten etc. suchen. Was sind denn so, also in dem Maße, wie es ja auch technologischen Fortschritt gibt, Offshore, Windkraftanlagen etc., was sind denn so neue Schiffe, die gebaut werden? Also klar, Containerschiff kennt jeder, Massengutfrachter, haben wir jetzt auch drüber gesprochen, wie du schon gesehen, komische Autofähren, die durch die Gegend fahren und völlig unförmig irgendwie als Monstrum da übers Wasser rauschen. Was gibt's noch so für Schiffsarten?
Ja, zunächst mal muss man feststellen, für jede neue technologische Entwicklung wird sich auch irgendwann ein Schiff finden. Das muss dann entsprechend gebaut werden. Bis vor, glaube ich, 8 Jahren hatten wir in der Nordsee noch keine einzige Windmühle, also Windkraftanlage stehen. Wenn man jetzt am Strand von Spiekeroog steht, mit oder ohne Fernglas, braucht man gar nicht, da sieht man riesige Windkraftparks in der Nordsee und die Zahl wächst nicht nur in der Nordsee, auch in der Irischen See und die Amerikaner haben das auch mitbekommen, fangen jetzt an, um ihre Küsten drumherum Windkraftanlagen zu bauen. China fängt das an. Diese Anlagen sind so stark in Kapazität angewachsen. Eine große Windkraftturbine war vor 3 Jahren noch eine, die 3 oder 4 Megawatt herstellte. Jetzt die größte Anlage, von der ich weiß, dass sie auch demnächst installiert wird in Nordeuropa, produziert 12 Megawatt. Mit 12 Megawatt kann man, ich finde diese Zahlen immer so ein bisschen schwierig, ne? Da wird gesagt, dass 16.000 Haushalte mit einer Windkraftanlage angetrieben werden können, sozusagen, also Licht an, Elektrizität an und aus. 16.000 holländische Haushalte verbrauchen natürlich was anderes als 16.000 amerikanische Haushalte.
Ja, auch noch eine Vergleichsgröße ist so, früher sagte man so, ein Atomkraftwerk sind so 1.000 Kilowatt, also Megawatt, also ein Gigawatt ungefähr. Ja, ja. Dann wären so gut 80 von diesen Windmühlen, wären dann ein Atomkraftwerk.
Ja, also die Dimensionen, also früher wurde immer gesagt, da muss ich hier hunderte von aufstellen, aber jetzt werden die Zahlen immer kleiner. So, und also das ist ein Ammenmärchen, dass man mit Windkraft nicht großartig Energie produzieren kann.
Und was brauchst
kann.
Du da für Schiffe?
Gut, hauptsächlich 2 Typen von Schiffen. Das eine ist das Schiff, was die Anlage aufstellt oder bei der Installation mitarbeitet und dabei sein muss. Und das zweite ist das, was wesentlich länger dabei ist, das Wartungsschiff. Die Installationsschiffe können verschiedene Arten von Schiffen sein. Das sind teilweise sogenannte Jack-up-Rigs, also so eine Art umgebaute Bohrplattform, die praktisch auf Ständern im Meer steht, oder ein ganzes Schiff, das eine Jack-up-Installation ist, ja, mit schwerem Kran ausgerüstet ist, damit nicht nur die Turbinensäule aufgestellt werden kann, sondern auch diese großen Turbinenblätter, die ja inzwischen, glaube ich, 120 Meter lang dort angehängt werden können. Wenn das Ding steht, braucht man das Installationsschiff nicht mehr. Das kann man woanders Arbeit suchen. Aber das Wartungsschiff braucht man weiterhin. Und die Wartungsschiffe sind eigentlich so eine Art hochentwickelte Hotelschiffe. Wir müssen Techniker haben, die Zugang zu diesen Turbinen haben. Und wenn man das in der Nordsee machen will, wo die nicht normalerweise sich so benimmt, zumal im Winter wie ein Ententeil.
Dass man da gemütlich anlegen kann,
genau,
und festmachen kann.
Da muss man also Zugangsmöglichkeiten zu diesen Türmen haben.
Wie geht das denn? Wie
ja, das ist praktisch über eine Brücke.
Also das ist ein normaler Seegang, ne? Du hast Wind im Zweifel, Seegang.
Irgendwann machen wir das natürlich auch mit irgendwelchen hochentwickelten Brücken nicht mehr. Aber da wird eine Brücke praktisch ausgefahren, die Bewegung des Schiffes oder vielmehr durch die Wellen entstehende Bewegung ausgleichen kann. Und die Techniker laufen, also vielleicht werden sie ein bisschen nass, weiß ich nicht, aber vor allen Dingen werden sie nicht von der Brücke geschmissen, sondern laufen eigentlich sehr sachte in den Turm hinein.
Da eine kleine Anekdote, wir kriegen von so einem anderen Podcast, den ich mache, die Lage der Nation, kriegen wir Hörermails, also wo die den Podcast hören. Und dann kam eine Zeit lang immer so Fotos von jemandem, der saß mit seiner Stulle, also wo die den Podcast hören, von jemandem, der saß mit seiner Stulle, sah man immer so Stulle im Bild, Hose, Gummistiefel an und die baumelten über Meer. Und das sah so aus wie so eine Brüstung und man sah so die Stullendose auf den Knien und die Stulle in der Hand und irgendwo stand der Thermoskan. Und dann kam immer so dieses Foto und dann habe ich so, was ist denn das? Wo bist denn du da? Und dann meinte er, ich bin hier 2 Wochen auf Wartung in irgendeinem Offshore-Windpark, Nordsee, Ostsee, weiß ich nicht mehr. Und ich muss hier halt irgendwelche, keine Ahnung, Inspekteuren, Ingenieure, Elektriker führen und Fremdfirmen führen und bin halt 2 Wochen hier auf dem Windpark und hör das Zeug.
Ja, die Schiffe sind natürlich schwer beschäftigt. Die müssen in einem Windpark, in dem man 100 oder 150 Turbinen warten muss, da muss man natürlich, kann man nicht für jede Turbine 4 Tage brauchen. Ja, das muss rapzap gehen und sehr effizient sein. Und die Schiffe müssen dafür ausgelegt werden, die Leute sicher über die Brücke und wieder zurückzubringen. Die müssen komfortabel genug sein, die müssen auch sozusagen manövrierbar sein, so dass sie, das nennt man Dynamic Positioning, dass sie praktisch ihre Position ohne Anker
an einem Punkt halten können.
Ja. Das ist teure Technologie, gibt's schon seit vielen Jahren, die ist damit eingebaut.
Können auch nicht ewig groß sein, weil so wahnsinnig viel Platz ist. Ich bin da mal durchgesegelt, südlich von Anhalt durch so einen Windpark. Das geht, das ist nicht ganz so eng, wie das so von Entfernung aussieht.
Also
aber
70, 80, 90 Meter sind die Schiffe lang, aber also die passen schon dazwischen. Mhm. Aber riesig sind die nicht.
So, was haben wir denn noch? Ach, du hast hier aufgeschrieben, Fischfarming.
Ja gut, das ist eine Sache, die ich eigentlich sehr interessant finde. Wir haben ja das große
Problem. Was hat das
Problem
mit Schiffer zu tun?
Ja gut, wir haben ja das große Problem in der Welt, dass sich ein ganz überwiegender Anteil der Weltbevölkerung von Fischen ernährt oder von maritimen Produkten. Wenn die weiterhin bis vor 10 Jahren aus dem wilden Ozean gefischt werden, haben wir irgendwann nichts mehr übrig, weil wir jetzt 7,5 Milliarden Leute auf diesem Planeten sind und den Ozean schon genug ausbeuten. Da sind Leute auf die Idee gekommen, die auch schon uralt war, nämlich Fische in Tanks oder in auch offenen Seenetzen in Buchten zu züchten. Ich habe in China gewohnt, in Hongkong und habe an den Küsten von Hongkong Fischfarming, wurde da schon vor 150 Jahren betrieben. Das ist also nichts Neues. Nur die Dimension, die das inzwischen erreicht hat, sowohl an Land, also in großen Tanks, als auch zur See, wo also in sozusagen gesicherten benetzten Regionen Fische gehalten werden, da gezüchtet werden. Der Markt wächst einfach deshalb, weil der Markt der Bedarf für Lachs, das ist zwar kein wilder Lachs, aber gezüchteter Lachs, der wächst exponentiell. Um diese Fische an Land zu bringen, Die muss man irgendwie abfischen.
Ach so.
Und man muss auch manchmal Jungfische dort hinführen.
Da gibt so Aquarienschiffe.
Sozusagen Fischtransporter. Ja, das sind umgebaute oder auch teilweise neu gebaute Offshore-Fahrzeuge.
Wonach muss man da gucken bei Wikipedia? Wie heißt das?
Also ich würde sagen, Fischfarm Suppliers wäre ein guter Google-Begriff.
Ja. Fischfarm Supplier.
Die werden, mit denen wird hauptsächlich in Norwegen experimentiert. Da sind jetzt auch ein paar Neubauten bestellt worden, habe ich vor ein paar Monaten mal gelesen. Natürlich wie alle neuen Technologien und industrielles Farming von Fischen ist keine Ausnahme,
ja.
Hat auch das wieder einen Nachteil, denn Fische, die in solchen Farming-Situationen gehalten werden, sind auch wesentlich anfälliger für Viren,
ja.
Durch irgendwelche Bakterien, die einen wilder Salmon überhaupt nie sehen würde. Da müssen wir also sehr vorsichtig sein mit unseren Gesundheitsvorschriften und das hat schon zu großen Verlusten geführt in der Wirtschaft.
Eine Sache, die haben wir natürlich ganz übersehen. Wie ist denn das mit autonomen Schiffen?
Irgendwann werden sie kommen, aber ich kann dir jetzt schon versprechen, dass sie nicht im großen Stil kommen, während du und ich noch hier am Tisch sitzen können.
Weil?
Wir haben eigentlich die Technologie schon heute. Es gibt auch.
Also man würde ja denken, da ist so wenig los. Also in der Stadt ist es klar, da gibt's Fußgänger und Ampeln und Radfahrer und humpelige Straßen und alles Mögliche. Aber Seewege und Meere sind relativ klar kartografiert, da ist viel Platz.
Da ist weniger Platz, als du denkst, zumal in mehr engen
und irgendwann engen Seestraßen und so, ja. Okay, klar, aber
es
man würde denken,
gar
es
nicht
beherrschbarer.
Die Meerengen machen mir gar nicht so große Sorgen. Es wird natürlich autonome Schiffe schon im nächsten Jahr geben. Es gibt eine norwegische Produktionsfirma, die macht Dünger, die heißt Yara. Die lassen eine Fähre bauen, die autonom über einen norwegischen Fjord fährt. Die Entfernung ist nicht besonders groß, ein paar Meilen.
Mhm.
Damit vermeiden sie, dass sie die Container, die sie an Bord dieser Fähre laden werden, mit Lastwagen um den ganzen Fjord drumherum fahren müssen. Da werden Tausende von Lastwagenfahrten vermieden. Tolles Konzept, wird funktionieren, ist aber auch nur ein A nach B und zurück nach A Verkehr.
Kontrollierbare Strecke.
Wo nichts im Weg ist.
Ja.
Auch die werden nicht vom ersten Montagmorgen an die Fähre autonom fahren lassen. Da wird erst noch mal eine Kontrollmannschaft an Bord sein und irgendwann wagen sie es dann mal, wenn sie genug Erfahrung gesammelt haben. Und so werden auch andere, sagen wir mal, einfachere Verkehre zunehmend autonom geführt werden. Warum muss eine Hamburger Hafenbarkasse kann womöglich auch irgendwann mal autonom fahren? Die Sorge habe ich, dass da Passagiere an Bord sind. Da muss man also mit Passagierfahrt muss man ohnehin immer vorsichtig sein. Die Frage ist natürlich immer, wenn man Innovation einführt, was will ich denn damit erreichen? Der Reeder sitzt natürlich nicht da und sagt, ich will ein autonomes Schiff haben, weil ich so ein toller Kniffler bin und der Welt zeigen will, dass das geht. Dann wäre das Geschäft, was er leitet, irgendwann pleite oder er wäre nicht mehr in dem Job. Der muss sich also Gedanken machen, der Reeder muss sich Gedanken machen, wie kann ich meine Flotte effizienter gestalten? Und der Weg dahin ist natürlich, oder einer der Wege dahin, ist natürlich über Automation. Aber die, sagen wir mal, wenn man ein Schiff heute mit 20 Mannschaftsmitgliedern fahren lässt und in 10 Jahren sich vornimmt, nur noch 10 zu haben und um damit dann sehr viel der Bemannungskosten zu sparen, dann muss man sich fragen, okay, ich spare zwar Bemannungskosten, aber wer macht denn dann die Wartung des Schiffes, während es unterwegs ist? Kann ich das von Land aus steuern? Wird es die Technologie geben, damit ich sozusagen Shore-to-Ship-Überwachung machen kann?
Du brauchst Rescue-Teams, die wahrscheinlich im Zweifel irgendwie zur Verfügung stehen, wenn was schief geht.
Du brauchst Techniker, wenn mitten im Ozean irgendwas falsch läuft. Das muss von an Land dann lösbar sein. Wenn man plötzlich keine Ingenieure mehr an Bord hat, ja, wer löst das Problem? Da sitzt dann nicht irgendwo einer mit so einem Joystick
Flugzeuge, Hubschrauber, alles Mögliche.
Und im Pazifik ist der Zugang zu so einem Schiff relativ schwierig dann. Für solche Sachen werden wir irgendwann auch Lösungen finden. Aber die Frage ist immer, wenn ich eigentlich im Sinn habe, immer bessere Effizienz aus meinem Schiff herauszuholen, muss ich dann unbedingt die Mannschaft von 20 auf 0 stellen? Oder wäre es nicht wesentlich besser, eine kleinere Mannschaft zu haben, die von Experten an Land sozusagen gecoacht wird oder unterstützt wird? Und wenn wir in die Häfen kommen, haben wir zusätzliche Maintenance, also Wartungsteams, die an Bord kommen. Das lässt sich alles machen. Bevor wir ein Schiff völlig ohne Mannschaft fahren lassen, müssen wir auch erstmal mit unserer Versicherungsbranche sprechen. Die müssen sich nämlich dazu auch mal äußern.
Ja.
Und denen kommt das im Augenblick noch recht ungeheuer vor, weil da natürlich Haftungsfragen aufkommen im internationalen Seerecht, zumal, wir reden ja hier nicht davon, einen Schlickrutscher zwischen Emden und Hamburg hin und her fahren zu lassen, sondern wir reden von sehr internationalen Geschäften. Die zu versichern ist sehr komplex, das mit einem unbemannten, autonomen Schiff zu machen. Ja, da müssen die auch erstmal neue Konzepte und Versicherungspakete für entwickeln. Lässt sich alles machen, ist aber ein langer Prozess und meines Erachtens wäre es wahrscheinlich smarter, am Ende mit einem Schiff mit kleiner Mannschaft, aber Mannschaft von wirklichen Experten herumzufahren. Die können womöglich auch ihre Familien mitbringen, weil man denen mit viel Platz im Aufbau des Schiffes nun auch wesentlich nettere Unterbringungsmöglichkeit anbieten können. Dann wird vielleicht auch das Leben des Seefahrers wieder angenehmer, weil er nicht so sehr von seiner Familie oft getrennt wird oder in engen Kabinen leben muss. Das kann man wieder so strukturieren, wie das mal vor in der guten alten Zeit war, wo das Segeln von einer Ehefrau oder Ehemann an Bord völlig normal war.
Aber warum macht man das dann nicht heute schon? Ich meine, das kann man doch heute schon machen.
Gut, wir müssen natürlich, wenn wir die Mannschaft von 20 Leuten haben und dann noch zusätzlich Familie dazu einladen, dann müssen wir größere Unterbringungsmöglichkeiten an Bord haben.
Und warum soll das weniger werden? Warum soll das zukünftig möglich sein? Weil dann weniger Leute benutzen.
Haben wir mehr gebraucht. Wir haben mehr praktisch an Bord mehr Platz. Dann können wir auch wir müssen ja nicht den Platz für die Mannschaft verkleinern. Nur weil wir eine kleinere Mannschaft haben. Wir könnten ja auch mal bessere Konditionen an Bord herstellen. Das ist einigen Rädern auch schon ohne Automation eingefallen.
Wir haben im Vorfeld uns überlegt, was kann man nochmal so anschneiden? Und da hast du den Begriff Blockchain ins Spiel gebracht. Das fand ich ganz interessant, weil das nicht, sagen wir mal, die Schifffahrt nicht so das erste ist, dass man mit Blockchain in Verbindung bringt. Also Blockchain ist ja letztlich, man sucht immer so nach Metaphern, um das zu beschreiben, aber ich finde es so ganz anschaulich zu sagen, es ist so eine Art dezentralisiertes Katasteramt eigentlich so, ne, wo man, also Katasteramt bedeutet oder genau, also wem gehört welches Grundstück, ja, da muss man, wenn ich von dir ein Grundstück kaufe, dann wird das irgendwann im Katasteramt eingetragen und dann ist da sozusagen amtlich vermerkt, dieses Grundstück ist von Jens Ahlers auf Philipp Banse übergegangen und jeder kann da nachgucken und ist das so? Ja, es ist so, weil da hat das Katasteramt den Stempel drunter gemacht und Blockchain bedeutet eigentlich, dass man sowas in Zukunft ohne das Katasteramt machen kann, online, dezentral und es ist halt mit relativ viel mathematischem Aufwand, aber bisher relativ sicher, verbrieft ist. Ja, ich habe mein Passwort eingegeben, du hast dein Passwort eingegeben, ich verkürze ein bisschen, aber das Grundstück ist sozusagen digital von dir auf mich übergegangen und jeder kann das vor allen Dingen nachschauen, ja, online. Es ist sozusagen eine digitalisierte, dezentralisierte Besitzstandsanzeige. Bitcoin, Geld ist so eine Anwendung davon. Du gibst mir eine digitale Münze und das ist halt mathematisch transparent verifiziert. Ja, diese Münze, die wurde nur einmal ausgegeben und ja, sie ist von Jens zu Philipp übergewandert. Jeder kann das nachvollziehen. Aber es ist ein sehr effizienter, durchschaubarer, transparenter und vor allen Dingen dezentraler, ohne wichtige Institutionen auskommender Prozess, um Güter oder auch Dienstleistungen von einem zum anderen übergehen zu lassen. Mhm. Welche Rolle spielt das in der Schifffahrt?
Also ich glaube, dein Beispiel von Übertragung von Eigentum im Immobilienbereich ist ein sehr gutes Beispiel, weil jeder schon mal oder viele Leute daran, an solchen Transaktionen als Leidtragende teilgenommen haben. Frustration einfach deshalb, weil man viele verschiedene Parteien koordinieren muss. Da ist der Käufer, der Verkäufer, die Bank, die die Hypothek zur Verfügung stellt, der Makler, der nicht, der am Ende seine Kommission will, aber wichtige Rolle spielt, um den Vertrag, vielleicht sogar zwei Makler, in die Wege zu leiten. Dann gibt's da den Mann am Grundbuchamt das ist so einer, der vielleicht nachmittags um 4.30 Uhr nach Hause geht und dann passiert da plötzlich nichts mehr und dann kann dein
Grundbuchamt, das ist korrekt, nicht Katastamt, sondern Grundbuchamt.
Ja, kann also deine Transaktion, der Übergang des Eigentums an dem Donnerstagnachmittag nicht mehr total stattfinden, nur weil dieser Typ um 4.30 Uhr die Tür zugemacht hat. Das ist eine Sache, die wir im 21. Jahrhundert eigentlich so nicht mehr zulassen sollten. Das ist, weil das ja eigentlich eine Transaktion ist, die millionenfach in Deutschland stattfindet.
Und ziemlich standardisiert auch. Ist
so in den Verträgen steht nichts Neues drin, was man noch nie gesehen hat. Ja, die Geldbeträge sind unterschiedlich und damit sind die Kommissionen unterschiedlich und verschiedene Banken geben verschiedenen Leuten verschiedene Hypotheken. Kondition. Das ist alles sehr planbar und standardisiert. In der Schifffahrt ist die Ineffizienz, über die wir vielleicht uns an Land in solchen Transaktionen beschweren, noch viel geringer. Wir haben erstmal was sehr Internationales mit einem internationalen Handel zu tun. Da geht es um Besitztümer, die werden verschifft, also ein Exportgut, ein Container voll von Fernsehern, Flat-Screen-TVs, der wird von einem Exportland in ein Importland verschifft. Daran sind Zollbehörden, die Verkäufer der Fernseher, die Käufer der Fernseher, eine Bank, die vielleicht ein Letter of Credit für sowas gibt,
die Reederei,
und der Spediteur, die ein sogenanntes Bill of Lading herausgeben müssen, also die Frachtpapiere. Wir reden von womöglich einem Dutzend Teilnehmern an einem Prozess, der millionenfach in der Welt stattfindet, aber immer noch von Ineffizienz geprägt ist, weil eine indische Zollbehörde noch ein buntes Band mit einem Stempel, einem Siegel aus Wachs irgendwo anbringen will, weil es dann nicht anders, also nicht importiert werden kann. Warum brauchen wir heute noch bunte Bänder mit Wachs? Und nur damit der Typ sozusagen mit seinem staatlichen Überbau seinen Job rechtfertigen kann. Mit Blockchain lässt sich auch der bürokratischste Zollbeamte davon überzeugen, dass das alles so seinen richtigen Gang gegangen ist.
Aber wie ist denn so eine Anwendung? Wie stellst du dir das vor? Angenommen, das würde schon funktionieren.
Es
funktioniert technisch, aber es wäre sozusagen Alltag.
Die Firma Maersk, die auch dem größten Schifffahrtsnovizen bekannt ist, weil sie die größte Containerreederei der Welt ist, hat sich ganz dem Thema Blockchain verschrieben, weil sie schätzen, dass in der Bürokratie um den sogenannten intermodalen Containerverkehr 20% Effizienzen stecken, die wir noch nicht ausgenutzt haben.
Intermodal?
Intermodal ist praktisch, du kannst einen Container auf einen Laster stellen, auf einen LKW, auf einen Zug, oder auf ein Schiff oder auf eine Barge. Das ist also praktisch wie so ein Setzkasten intermodal von einem Modus des Transports zum anderen übertragbar.
20% Effizienz.
20% Effizienz, die geht nämlich in administrativen Kosten unter, nur weil wir immer noch mit einer Bürokratie kämpfen, die eigentlich ins 19. Jahrhundert gehört und nicht ins 21. Firma Maersk und sicherlich auch einige andere große Linienreedereien der Welt arbeiten ganz stark an der Entwicklung dieser Technologie, Ausnutzung von Blockchain. Handelsunternehmen, die auch ohne Container, sondern nur mit, sage ich mal, standardisierten Größenordnungen, 1.000 Tonnen Getreide oder 100.000 Tonnen Eisenerz handeln, da wird Blockchain auch einsetzbar sein.
Aber wie muss man es jetzt konkret vorstellen? Also angenommen, bleiben wir bei deinem Flatscreen-Ding. Ich bin ein Importeur. Ich will, keine Ahnung, 1000 Flatscreens nach Deutschland importieren, sind in der chinesischen Fabrik, stehen da. Jetzt soll das ein Spediteur abholen, auf Schiff bringen und mir nach Hamburg fahren. So, wie konkret setze ich da Blockchain ein?
Der integrierende Faktor ist die, will zum Beispiel in diesem Fall die Firma Maersk sein.
Ja.
Die werden eine Blockchain-Technologie zur Verfügung stellen, allen Parteien, die daran teilnehmen wollen. Wenn du nicht daran teilnimmst, kannst du auch nicht mit denen verschiffen.
Ah.
Dann kannst du auch nicht diese Effizienz.
Und die werden das in den Markt drücken einfach?
Ja, einfach ist das nicht und billig ist es auch nicht. Aber sie wollen natürlich den Handel, diese Volumina an sich binden durch diese Blockchain-Technologie. Wenn man die an sich bindet und dem Konsumenten und den Teilnehmern an der Kette, an dieser Blockchain, wirkliche Kosteneinsparungen anbieten kann und die können das realisieren, dann lassen die sich auch ganz gerne anbinden.
Ah, und wo wäre der Vorteil? Also ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin dieser Importeur und ich mache das mit Maersk meinetwegen.
Mhm.
Was mache ich da zukünftig oder beziehungsweise was muss ich dann nicht mehr machen und was wird durch welchen Schritt ersetzt?
Der zum Beispiel, ganz, ganz einfaches Beispiel, dein Papierfrachtbrief wird nicht mehr als Papierfrachtbrief bei irgendeinem mit umgeknickten Ohren und rosa und gelben Seiten bei irgendeinem Spediteur im Körbchen landen. Der geht durch diese Blockchain-Maske durch, die jeder anfassen kann, wie heutzutage schon, das ja im Internet möglich ist, wie nennt man das, prüfbare Kommunikation herzustellen, wo vielleicht 10 oder 15 Händler an der gleichen Transaktion arbeiten und alle haben sie Zugang und kein anderer hat Zugang. Das praktisch im großen Rahmen über alle Transportketten herzustellen, das ist der Sinn, den die Firma Maersk dahinter sieht. Ich nenne die Firma Maersk nur als Beispiel.
Also das heißt, du also letztlich ist sozusagen das User-Erlebnis ist einfach, du hast deinen Frachtbrief online und du siehst ein paar Zahlen und ein paar ist jetzt da und wurde zu dem Preis abgewickelt.
Und du bearbeitest deinen Teil daran. Du bist der Zollbeamte, sagst jetzt hier, das hat so seine Richtigkeit, da wird so und so viel Zoll drauf erhoben, das geht dann an die Bank und geht dann an die Bank weiter, die macht den Letter of Credit fertig, alle machen ihren Teil.
In diesem
wie
Prozess.
Du schon sagst, ist ja ein verteilter Ledger, ja. Also eine verteilte Kartei. Die haben alles, was sie dann verifizierbar eingeben, kann auch von anderen nicht mehr verändert werden. Das ist also ein wesentlich sicherer Prozess. Da kann auch keiner mehr einen Letter of Credit fälschen, da kann auch keiner mehr einen Stempel fälschen.
Genau, und das ist dann eben so sicher, wie beispielsweise Bitcoin heute relativ sicher ist, dass es nicht gefälscht werden kann. Aber
man kann zwar nicht gefälscht werden, ob es sicher ist, wieder eine ganz andere.
Aber unter dieser mathematisch-technischen Perspektive ist es sicher. Und du hast dann sozusagen einen sehr digitalisierten, effizienten Prozess und weißt die Zahlen, die da stehen, die du da siehst. Und wenn da steht, wurde geliefert und hat verlassen und hat Zoll bezahlt, dann weißt du eben aufgrund dieser Bitcoin-Technologie dahinter im Idealfall, im Idealfall, das ist auch so.
Mhm.
Und du kannst es nicht verändern, sondern es können nur die verändern, die dafür auch die Rechte haben, etc.
Ja.
Wie weit sind wir davon noch weg?
Nicht mehr weit, weil, sagen wir mal so, der Softwareentwickler erzählt hier normalerweise, das ist ganz einfach, das schaffen wir bis nächste Woche. Passiert nie nächste Woche, aber ich bin da fest von überzeugt, dass wir im Jahre 2025 in den großen weltweiten Containerverkehren Blockchain vollends eingeführt haben. Da bin ich fest von überzeugt.
Also, das ist 7 Jahren.
Ja. Das ist nicht mehr weit weg. Und wie sich das auswirkt auf andere Bereiche. Der Container ist sozusagen der am einfachsten zu erklärende. Ich kann mir das aber auch vorstellen, dass man das mit einer Ladung Rohöl machen oder mit Spezialsäuren. Alles, was irgendwie messbar ist, kann man auch und heutzutage verschifft wird, hat diese komplizierten Prozesse die komplizierter sind, als sie sein müssen. Und die kann man alle über Blockchain steuern und effizienter machen.
Zumal es dann ja noch die nächste Eskalationsstufe gibt, das sind so Smart Contracts. Also wenn, dass du quasi ganze Bedingungsfolgen hast. Also wenn die Bedingung X erfüllt ist, also Zoll ist bezahlt oder ist importiert, dann wird automatisch ausgelöst eine ganze Reihe von nächsten Aktionen. Ja. Ja, da ist ja auch eine Menge vorstellbar.
Ja, die Smart Contracts sind natürlich, ist natürlich eine Technologie, die eine Reihe von Branchen, die heute noch sehr viel Geld mit standardisierten Produkten verdienen, sagen wir mal die Branche der Rechtsanwälte, die praktisch den Vordruck 10.000 Mal verkaufen, eigentlich nur ein paar Wörtchen verändern müssen und dafür dann eine große Gebühr verlangen, denen wird natürlich dadurch das Wasser abgegraben.
Oder Notare, das finde ich auch noch.
Ja gut, die Notare, das, diese ganze Industrie, auch die Industrie von Versicherungsmaklern muss sich neue Geschäftsbereiche ausdenken, damit sie in Zukunft noch Geld verdienen können, denn da wird alles, ist alles oder viel von diesem Geschäft ist nur repeat last. Wir machen das Gleiche wieder, verändern nur das Datum und dann läuft das, nicht? Und dafür lassen wir die Leute viel Geld bezahlen. Also der, sagen wir, der Standardkonsument wird von Blockchain enorm profitieren, weil die Effizienzen, die dadurch entstehen, in jedem Haushalt spürbar sein werden.
Ich gucke gerade noch so ein bisschen in die Stichworte. Wir hatten auch aufgeschrieben 3D-Druck. Das haben wir vorhin ein bisschen übergangen. Ich habe da neulich auch nochmal drüber nachgedacht, weil 3D-Druck ist ja schon ja eine ganze Weile im industriellen Bereich sowieso lange Alltag, aber so im privaten Bereich, also wir haben jetzt hier auch einen stehen und das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Und ich habe auch im Verwandten- und Bekanntenkreis durchaus öfter Beispiele, wo ganz selbstverständlich Sachen selber ausgedruckt werden und die dann so im Alltag stattfinden. Es geht was kaputt, druckt man sich ein Ersatzteil oder das ist noch kein Massenphänomen, aber es ist bei in so bestimmten Kreisen ist es schon völlig normal und akzeptiert oder man bastelt sich was und braucht eine Hülle, dann kann man die da entwerfen und ausdrucken. Da sind wir, das hat so einen Alltagsgrad erreicht, wo ich selber manchmal ein bisschen überrascht bin. So, ne? Inwiefern, also würdest du sagen, hat das was mit Schifffahrt zu tun? Oder eher so konkret?
Also wenn man das konsequent bis zum letzten Punkt durchdenkt, ist natürlich 3D-Drucken eine Revolution der heutigen Fabrikproduktion. Denn die Fabrik wird total dezentralisiert oder eliminiert und es findet alles entweder auf deinem Küchentisch statt oder in deiner Garage oder auch in dezentralisierten anderen Fabrikhallen oder genau da, wo es gebraucht wird. Und das ist ja der Sinn der Sache, dass es dir selber machst, du brauchst keinen Zulieferer mehr. Wenn die Konsequenz in allen Konsumerbereichen und Technologiebereichen ankommt, auch Maschinenbereichen ankommt, dann sieht die Weltwirtschaft natürlich komplett anders aus, dann frage ich mich, was würden wir denn dann noch verschiffen? Das ist auch wieder so ein Szenario, das glaube ich persönlich nicht mehr, das habe ich noch nicht so ganz durchdacht. Schifffahrtsvolumen, also Transportvolumen, könnten dadurch durchaus gesenkt werden. Das könnte ich mir vorstellen oder auch stark gesenkt werden. Was wir jetzt erstmal sehen müssen, ist die praktische Anwendung von dem, was wir schon haben. Wenn wir heute ein Ersatzteil an Bord von einem unserer Schiffe brauchen, und das ist kein kritisches Ersatzteil, was wir ohnehin immer an Bord haben, weil wenn was zerbricht, dann wollen wir das auch gleich ersetzen können. Oder wenn was nicht funktioniert, wollen wir es ersetzen können. Wenn wir also was brauchen, was wir nicht im kritischen Ersatzteillager haben, dann müssen wir bis zum nächsten Hafen warten, vielleicht auch bis zum übernächsten, weil die Zulieferzeit zu lang ist und das erst gebaut werden muss. Vielleicht ist es ein kritisches Teil für einen Kran, das wir nun mal gerade nicht an Bord haben und der Kran kann nicht benutzt werden. Gut, wenn wir einen Drucker an Bord hätten, der über die Schiffspläne ein solches Teil an Bord produzieren kann, dann haben wir den Ausfall des Krans auch nicht mehr zu überstehen.
Also ich weiß von Seglern, so Weltumseglern, die einen 3D-Drucker mit an Bord haben. So, die halt sagen, ne, also alles kann man damit nicht machen, aber so ein paar Sachen haben die damit schon gedruckt und sich behelfen können.
Vielleicht eine Winde, die zerbrochen ist.
Ja, oder irgendwo oder eine Rolle, ne? Ist ja natürlich auch noch bedingt belastbar und so. Aber das, ich weiß von Leuten, die das eingesetzt haben. So, ne? Und
ist ein langer Weg, aber ich glaube, wir haben schon damit angefangen.
Ja, wir sind da mittendrin. Also das glaube ich auf jeden Fall. Ist immer schwer vorherzusagen. Auf den ersten Blick fällt natürlich was weg, aber die ganzen Nebenwirkungen sind so groß, die da entstehen und neue Geschäfte, die entstehen und andere Geschäfte, die entstehen und andere Bedürfnisse und Bedarfe, die entstehen. Also da finde ich, ist es schwer vorherzusagen. Aber klar, im Grunde genommen ist es eine Dezentralisierung der Produktion. Und wir sind da schon mittendrin. Was mir noch eben durch den Kopf ging, ist, weil wohl du sagst, ja, dann bestellen wir bei so einer, das hast du am Anfang gesagt, bestellen wir bei einer chinesischen Werft ein großes Schiff und da muss man dann ein bisschen besser auch kontrollieren, was Produktion und sowas angeht. Wie ist denn überhaupt dieser Vorgang? Also letztlich ist ja so ein Schiff ein Ding wahrscheinlich wie ein Stuhl auch. Du gehst zum Tischler und sagst, hättest du gern vier Beine, drei Beine, eine Lehne, ein Polster drauf. Ja, mach mal ein Angebot. Okay, wie lange brauchst du? Hier ist das Angebot. Ja, unterschrieben, Produktion, mach mal. Und man geht hin und wieder mal vorbei und guckt, ob er statt der roten Polsterung nicht die grüne genommen hat. Mhm. Wo würdest du denn sagen, sind so die zentralen Unterschiede, wenn du ein Schiff bestellst?
Zunächst mal ist eine Werft eigentlich inzwischen eine Fabrik, die genauso funktioniert wie eine Autofabrik. Früher, vor 100 Jahren, wurde als Schiffe und Autos schon produziert wurden, wurde alles dort gemacht. Die Hauptmaschine wurde dort hergestellt, die Kräne wurden dort hergestellt und fürs Auto genauso. Alles war integriert in der gleichen Fabrikhalle. Bis dann mal jemand auf die Idee kam und sagt, wir können vielleicht die Maschine oder einen Motor einfacher von einem Zulieferer oder auch von einer anderen Fabrik in einem anderen Land von uns zugeliefert bekommen und dann an dieser zentralen Zusammensetzstelle, Assembly, an diesem Assembly Point das Schiff oder das Auto zusammensetzen. Das sind inzwischen Werften. Die setzen also das Puzzle aus Tausenden von Teilen an einem Ort zusammen. Selbst Schiffsrümpfe werden heutzutage nicht mehr alle als Ganzes an einem Ort gebaut. Da werden Komponenten an einer anderen Werft gebaut und dann werden die rübergeschleppt in die Zentralwerft und dort wird alles zusammengesetzt aus verschiedenen Blöcken. Mhm.
Also dieses Just-in-Time-Prinzip, was man so
aus der... Ja, und damit erzielt man Effizienzen, kann mehr Schiffe auf der gleichen Werft bauen und so weiter und so fort. Viele Effizienzen kann man da realisieren. Diesen Prozess zu überwachen, fällt natürlich zunächst mal der Werft selbst zu. Denn wenn sie ein nicht funktionierendes Produkt letztendlich abliefern oder eins, das auf Dauer immer wieder zusammenbricht, wird da keiner weiter Schiffe bestellen. Die zweite Komponente zur Sicherstellung, dass das Schiff so abgeliefert wird, wie es bestellt wurde, oder besser, sind die sogenannten Klassifizierungsgesellschaften, wie zum Beispiel in Deutschland bekannt Germanischer Lloyd, inzwischen den Norske Veritas Germanischer Lloyd oder Lloyd's Register. Die haben Techniker, die sicherstellen, dass das Schiff so gebaut wird, dass es den internationalen Regularienwerken entsprechen. Und als dritte Sicherung setzt der Reeder sein eigenes Team von Überwachern ein, die nicht nur alle 5 Monate mal vorbeikommen, die sitzen als Team in der Werft. Und sind jeden Tag dabei, wenn geschweißt wird, wenn eine Maschine eingebaut wird, wenn vielleicht in einem Zweigwerk eine Maschine getestet wird, Hauptmaschine, Generator, was auch immer. Da wird immer einer dabei sein, der sicherstellt, dass die Parameter, die vereinbart sind, im Neubauvertrag auch erfüllt oder übererfüllt sind. Daran ist schwer was zu ändern. Je besser die Werft ist, desto weniger muss man gucken, desto mehr kann man der Werft vertrauen. Letztendlich haben wir den Autoherstellern ja auch so weit getraut, dass wir bei der Herstellung unseres VW Golfs auch nicht dabei sein müssen oder unser eigenes Team hinschicken müssen, um das sicherzustellen. Ob wir da jemals in der Schifffahrt, im Schiffbau hinkommen, kann sein. einigen Werften, die sehr modern sind und sehr fortgeschritten, da kann man womöglich auch schon sein Überwachungsteam sehr stark verkleinern.
Also wenn du sagst so, also wenn ich sowas kaufe, dann gibt es beim Schiff, wenn ich von außen drauf gucke, offensichtliche Parameter, die man natürlich festlegt, wie Größe und PS und Mannschaftszahl und so. Aber was sind denn noch so andere Parameter, wo man als Außenstehender vielleicht nicht so auf die Idee kommt, dass das kritische Punkte sind, die dann vielleicht manchmal auch schief gehen und nicht erfüllt werden, weil sie so besonders schwierig und heikel sind?
Ja, wie stellt man zum Beispiel sicher, dass das Schiff den Treibstoffverbrauch hat, den man im Neubauvertrag mit der Werft vereinbart hat. Das ist nicht nur ein Faktor der Hauptmaschine, die kann man auf einem Testbett fahren lassen und sehen, was sie denn so verbraucht. Der Hersteller MAN oder Wärtsilä, die größten Hersteller von Schiffsmaschinen sind, die werden schon sicherstellen, dass das, was außen auf den Karton gedruckt ist, auch innen so funktioniert. Aber eine Schiffsmaschine kann natürlich immer nur so gut sein, wie der Rumpf, der drumherum ist. Und da müssen also hydrodynamische, dynamische Formen richtig geschweißt sein. Die Schiffsform muss entsprechend sein. Wenn die Schiffsform nicht so ist, wie es im Vertrag oder vielmehr im Bauplan vorgesehen ist, dann wird das Schiff auch entweder nicht schnell genug fahren können oder einen höheren Verbrauch haben oder beides. Das ist einer der wichtigsten Faktoren, okay, die man sicherstellen muss. Weil wir vorher darüber geredet haben, wir müssen auch jetzt schon feststellen, wie was für Emissionen dieses Schiff haben wird. Und das sind nicht nur die Emissionen, die aus der Hauptmaschine kommen, sondern auch die Verbrennungsemissionen von Generatoren. Das sind auch womöglich, das ist der Verbrauch von Schmierölen in der Maschine, auch im Bereich der Deckinstallationen, Kräne, Winches und all solche Sachen. Wir wollen ja sicherstellen, dass das Schiff betreibbar ist zu Kosten, die wir budgetiert haben. Wir wollen womöglich drunter bleiben, wenn das möglich ist, aber auf alle Fälle nicht von vornherein ein teureres Schiff im Betrieb haben, als das im Vertrag steht sozusagen oder als wir uns das vorgestellt haben in unserer Investitionsrechnung.
Und das sind so die offensichtlich, ich hatte eben gerade noch eine Sache, die ist mir natürlich jetzt entfallen. Okay, du kaufst so ein Schiff, du bestellst das, wie lange braucht das, bis es fertig ist?
Das kommt ein bisschen auf die Werft an, wo es gebaut wird. Einige sind effizienter als andere. Kommt drauf an, wie beschäftigt die Werft schon ist, wie viele andere Räder dort bestellt haben. Kommt auf die Komplexität des Schiffes an. Es gibt Werften in Korea, die eigentlich vom Moment des ersten Stahlschnitts bis zur Auslieferung des Schiffes nicht mehr viel länger als 7 bis 8 Monate brauchen. Ja, aber gut, die Vorlaufzeit für Bestellung von Maschinen muss man auch noch mit einrechnen. Also es dauert in aller Regel, wenn ich heute, sagen wir mal, ich will heute einen 80.000 Tonnen Massengutfrachter in einer guten chinesischen Werft bestellen. Wenn ich den Vertrag heute unterschreibe und mein Deposit leiste und das liegt in der Bank der Werft, dann können die loslegen mit dem Stahlschneiden und sind in aller Regel nach 14 bis 15 Monaten mit dem Schiff fertig.
Ich erinnere mich noch so an so Zeiten, wo es hier in Deutschland hieß, Werften sterben und alle machen dicht und so weiter. Jetzt gibt's aber in Deutschland ja durchaus ein paar sehr weltweit erfolgreiche Werften. Papenburg ist, glaube ich, eine, wie heißen die, Liersen?
Lürsen
ist eine. Was ist deren Überlebensstrategie? Was machen die?
Ja, die haben in Papenburg hat man sich ja praktisch zu 99% auf den Bau von großen Passagierschiffen, Kreuzfahrtschiffen spezialisiert.
Warum geht das auf einmal so gut und ging früher nicht?
Gut, erstens ist das eine sagenhaft effizient organisierte und innovative Werft und zweitens wurden früher nicht so viele Kreuzfahrtschiffe gebaut. Ja. Das ist ja ein Markt, der enorm wächst. Die Werft ist logistisch hervorragend aufgestellt mit ihren Zulieferern im im weiteren Umland, auch international, und kann diese Schiffe durch auch sagenhaft gut ausgebildete Mitarbeiter in der Werft in Innenräumen bauen. Das ist auch noch eine Sache, die es nicht in jeder Werft gibt, wo man ein riesiges Schiff von über 300 Meter Länge in einer abgedeckten Halle baut und das Schiff dann rein und rausfahren kann von dort.
Ja. Vorteil, man ist wetterunabhängiger.
Wetterunabhängig, oder? Ja. Die Lürsenwerft hat davon profitiert, dass es plötzlich in der Welt wesentlich mehr Milliardäre gibt, als noch vor 20 Jahren, russisch oder andere, und die oder saudi-arabisch oder andere, und die bestellen Superyachts. Und Lürsen hat festgestellt, die bauten schon immer sehr elegante Kriegsschiffe. Und wenn man gute Rümpfe für Kriegsschiffe bauen kann, die müssen ja auch sehr schnittig sein, dann kann man auch gute Rümpfe für Superyachts bauen. Und Lürsen hat halt auch eine Mannschaft, sprich eine Belegschaft zusammengesammelt und ausgebildet dort. Die Kreuzfahrtschiffe werden ja teilweise in Serie gebaut. Mhm. Da werden vielleicht 3 oder 4 auf einmal bestellt und die sind alle das gleiche. Es gibt kaum mal eine Superyacht, die zweimal gebaut wird. Denn meistens sind die Eigner bestehen darauf, nicht nur größer zu sein, sondern auch anders oder besser oder neue Innovationen an Bord zu bringen. Ich finde, was Lürsen da, wie sie sich da umstrukturiert haben und wie sie das machen, ist ein sagenhaftes Ergebnis. Toll für die deutsche Exportwirtschaft, also Lürsen, die Beschäftigten, die das immer wieder jedes Jahr schaffen. Ich habe so meine moralischen Bedenken, wenn es darum geht, für 1 Milliarde Dollar eine Superyacht zu bestellen. Ich denke immer, dass diese Oligarchen das vielleicht auch, ihr Geld vielleicht auch anders einsetzen können. Aber ich bin Idealist. Also von daher lassen wir das mal beiseite.
Ich gucke noch mal auf den Zettel. Fällt dir noch irgendwas ein, was wir? Es gab natürlich, genau, wir hatten überlegt, ob es noch so Fragen gab. Du sagtest, es gab nach der letzten Sendung so ein paar Fragen und Anmerkungen, aber die seien so in erster Linie so Nachfragen gewesen, ne, zu Themen, die wir behandelt hatten. Ne? Da muss man jetzt nicht noch mal. Gab so diese Frage, glaube ich, bei uns im Verwandtenkreis wurde das ja auch gemacht, ob man mit Frachtenschiffen mitfahren kann.
Ja, das.
Und ob das ein Geschäft ist.
Ja, ein Herr hatte sich an mich gewendet, wollte fragen, ob er vielleicht eine unabhängige Frachtschiffreiseagentur aufbauen sollte. Das ist kein leichter Markt, weil sehr wenige Reeder Frachtschiffreisen anbieten.
Also die Idee ist, dass Frachtschiffe fahren irgendwo hin und ob man da nicht als Passagier sich irgendwo einbuchen kann.
Für die meisten Reeder lohnt sich das nicht, ist ein Haftungsrisiko, deshalb will man das nicht anbieten. Man muss an Bord für solche Leute, für solche Passagiere ja auch Betreuung vorhalten, das ist auch wieder teuer. Und die meisten wollen Frachtschiffreisen machen, weil sie günstiger sind und weil man halt nicht das Kreuzfahrterlebnis hat oder ein komplett anderes Kreuzfahrterlebnis hat. Und ich hatte, glaube ich, indirekt davon abgeraten. Es gibt auch in dem Bereich schon sehr viele Agenturen oder einige Agenturen, die sowas machen. Aber gut, man muss sich an alles mal überprüfen und ob das so funktioniert. Viele Fragen kamen auch nochmal in Sachen Ausbeutung von Seeleuten. Das ist ja ein durchaus relevantes soziales Thema. Da habe ich dann auch nochmal nacherklären können. Ich will ja gar nicht bestreiten, dass es Ausbeutung von Seeleuten nicht gibt, aber man muss auch sozusagen die Purchasing Power Parity betrachten, die in verschiedenen Ländern besteht. Und da haben wir auch noch ein paar Unterhaltungen in der Hinsicht gehabt.
Also das haben wir jetzt hier nicht nochmal angeschnitten, weil da haben wir das letzte Mal drüber geredet, dass wer das interessiert, mag sich die erste Ausgabe anhören. Ja, ach so, genau, jetzt weiß ich, was ich fragen wollte. Und zwar Navigation. Ist das eigentlich, sagen wir mal, ein beendetes Thema? Also sozusagen durch GPS und AIS, also irgendwie Schiffserkennung und Kollisionswarnung und so, ist das Standard sowieso, aber gibt's da Entwicklungen, über die man nochmal berichten könnte?
Also der erste Punkt ist erstmal, es gibt durchaus noch große Sorgen in dem Bereich, denn sobald sich ein Seemann komplett auf Technologie verlässt, verlernt er, oder vielleicht hat er es auch nie in der Akademie gelernt, in der die theoretische Seite der Schifffahrt gelernt hat. Da hat er vielleicht alle sozusagen handwerklichen Griffe, die ihm vielleicht die Celestial Navigation, also nach Sternpeilung fahren, beigebracht haben, die hat er vielleicht vergessen oder nie richtig gelernt. Das Risiko ist, wenn wir uns zu sehr auf Technologie verlassen und die Technologie funktioniert irgendwann mal nicht, weil vielleicht an Bord ein Blackout ist, was machen wir dann? Stehen wir dann blöd da und hoffen aufs Beste? Oder greifen wir zu den, sagen wir, zu der alten Kenntnis, die man halt vor 50 Jahren, bevor es an Bord solche Sachen gab, oder vor 30 Jahren noch als Standard angesehen haben? Ich glaube schon natürlich, dass die Seefahrt durch diese Technologie sicherer geworden ist. Es gibt aber immer noch so idiotische Situationen wie auf der Costa Concordia, die von ihrem eigenen Kapitän vom Kurs abgebrochen, der hat den Kurs verändert, obwohl er das gar nicht durfte. Er hat es einfach sozusagen overruling of the course hat er gemacht, nur weil er an Land irgendjemanden zuwinken wollte oder ihm einen guten Eindruck machen wollte und angeben wollte. Das hat zu einem Versicherungsschaden von 1,5 Milliarden US-Dollar geführt und zum Tod von 22 Passagieren. Hätte auch wesentlich schlimmer noch sein können, war schon sehr, sehr schlimm. Wir haben also immer noch keine Fail- und Fool-Proof-Technologie. Der Weg dahin ist aber beschritten und deshalb werden wir ihn weitergehen. Wir haben auch neue Risiken dadurch, dass wir an Bord diese Technologie haben, die heißt AIS, Automated Identification System, können die Piraten uns sehen, aber wir können die Piraten nicht sehen, weil die ihr Lämpchen nämlich nicht anschalten. Das ist auch im Terroristenbereich schon ausgenutzt worden.
Piraten hatten wir letztes Mal auch angesprochen. Gibt es dazu ein Update? Also Golf von Aden?
Die Piraterie gibt es da immer noch, aber in geringerem Umfang, einfach deshalb, weil die internationalen, die Kriegsmarinen von verschiedenen Ländern, von auch unter anderem Deutschland, Britannien, Spanien, auch China, Japan, dort ihre Einheiten einsetzen und die Seewege sichern, Golf von Aden allemal, aber sind alle in anderen Gebieten, auch im Gulf of Bengal, also Bangladesch oder auch in Indonesien und auch in den Philippinen und jetzt zunehmend auch wieder in Westafrika, von Nigeria, Guinea, neue Fälle von Angriffen durch Piraten vorgekommen.
Das heißt, wird es eher weniger oder verteilt sich das? Oder?
Also ich glaube, Piraterie hat es immer gegeben, ist natürlich durch gewisse Ereignisse wesentlich mehr ins Lampenlicht gezogen worden, was gut ist. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich erklärt, dass vor 10 Jahren 800 Seeleute in Geiselhaft waren an Bord von Schiffen. Die Zahl ist sehr stark gesunken, aber es gibt immer wieder diese Vorfälle, einfach deshalb, weil nicht jedes Land eine Küstenwache hat und weil viele Länder auch gar keine sicheren oder stabilen staatlichen Systeme haben, um die Sicherung der Schifffahrt zu garantieren in ihren territorialen Gewässern.
Ja, ich glaube, dann haben wir so ein paar Punkte nochmal abgehakt.
Meine Liste ist auch durch.
So, genau, meine Liste ist durch. Ja, hier kommt noch eine Küchenradio-interne Frage. Ich hatte vorher das mal bei Twitter rumgeschickt, ob noch Fragen da sind zur Blockchain. Das haben wir jetzt abgehandelt. Und dann kam natürlich die Frage, was hier mit meinen alten Kompagnons ist, mit denen ich das Küchenradio lange zusammen gemacht habe. Die leben natürlich alle. Onkel Andi könnt ihr hören, unter mein Freund der Baum. Hier auch im Küchenstudio ein Bücherradio. Katja, habe ich letzte Ausgabe was mit ihr zusammen gemacht. Ob wir uns hier alle nochmal zusammen versammeln, das weiß ich nicht genau. Es ist immer schwierig, die alle unter einen Hut zu kriegen. Das hat nichts mit, sagen wir mal, persönlichen Animositäten oder Problemen zu tun, sondern, weiß ich auch nicht, da fehlt bei einigen die Motivation. Ich bemühe mich da immer noch mal drum, aber vielleicht kriegen wir das ja noch mal hin. Das vielleicht dazu. Okay, Jens, ich würde sagen, machen wir einen Strich drunter.
Okay.
Vielen Dank für deine Zeit. Wo findet man dich? Bist du auf sozialen Medien eigentlich unterwegs? Twitterst du? Machst du Instagram oder
so? Ja, das ist wieder eine zweistündige Diskussion. Ich bin kein, mein Networking funktioniert nicht unbedingt über Facebook. Also die meisten, die mich kontaktiert haben, oder alle, die mich kontaktiert haben, haben mich über mein E-Mail kontaktiert. Das hört sich sehr steinzeitlich an, aber vielleicht kannst du das ja auch nochmal
verlinken.
Ja, ne? Genau.
Okay. Gut, alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Das war mal wieder eine Ausgabe vom Küchenradio. Ich bin für Vorschläge und derweil offen. Verbreitet das Wort, dass es eine Ausgabe gibt. Ihr könnt uns auch ein Sternchen geben im iTunes Store. Das hilft anderen, das Küchenradio zu entdecken. Küchenradio lebt. Wir hören uns wieder. Bis demnächst. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.